Umgang mit unseren Fehlern, mit Sünden, Fehlern, vor allem, wir machen ja so viele Fehler, Irren ist menschlich. Und wir wollen lernen, was mache ich mit meinen Fehlern, wie gehe ich damit um. Aber zuerst einmal, ich lade dich für morgen ein. Morgen wird das Thema sein, Gott hat dich nicht vergessen. Am Sonntag wird das Thema sein, deine Erlösung ist vollbracht. Und dann geht es weiter, könnt ihr ja hier nachlesen. Am Freitag werden wir abends keinen Gottesdienst haben, aber dafür werden wir um 11 Uhr Gottesdienst haben. Karfreitag um 11 Uhr. Wir werden auch Abendmahl haben. Und dann Sonntag um 10 Uhr ganz normal wieder, Ostersonntag. Und da werden wir einfach Gott feiern, Gott preisen, Gott anbeten, Gott rühmen. Also ich freue mich für alle, die Gottes Wort hören wollen und werden. Die wollen und werden. Denn man muss auch wollen. Wenn man nicht will, schafft man das nicht. So, der richtige Umgang mit Fehlern. Wir machen Fehler, Irren ist menschlich, jeder Mensch macht Fehler. Ich möchte den bitten aufzustehen, der keine Fehler macht, noch nie einen Fehler gemacht hat, der perfekt ist. Vielleicht ein Pharisäer, es gibt einige Pharisäer, die glauben, dass sie keine Fehler machen. Ich bin gut und vollkommen, hat der eine doch zum Heiland gesagt, als sie gekommen sind. Ich habe die Gebote gehalten von Jugend an, ich ehre Vater und Mutter und. So, jemand, der niemals Fehler gemacht hat, bewegt auch niemand. Aber Leute, die Fehler machen, über die redet man, die sind interessant und so weiter, die bewegen was, ganz bestimmt. Weißt du, um die Menschen interessiert man sich. Weißt du, die werden beobachtet, Leute, die Fehler machen. Gott ist nicht schockiert darüber, wenn du einen Fehler machst. Verstehst du, Gott ist nicht schockiert, Gott erlaubt sogar. Petrus, ich habe für dich gebetet, Satan will dich schütteln und rütteln und will dich zu Fall bringen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. So, Fehler. Gott lässt Fehler zu, lässt ins Wasser fallen den Petrus, wird nass. So, Gott ist nicht schockiert über deine Fehler. Denn Gott versteht, was Fehler sind. Verstehst du, als er den Menschen schuf, hat er auch einen Fehler gemacht. Weißt du, dann hat er den Menschen geschaffen und dann hat er alles angeguckt und dann kommt er auf den Menschen zu und der Mensch sagt, ich bin so allein, ich habe niemanden, ich habe keinen Menschen. Die Tiere haben was, die Pflanzen sind männlich und weiblich und so weiter. Aber bei mir, bei uns Menschen, bei mir ist nichts. Und dann hat sie sich bei Gott beschwert und Gott sah, dass es nicht gut war. Er musste dann noch eine Partnerin oder Gehilfen schaffen. Und dann erst war es sehr gut. So, erst dann. Also die Entwicklung. Gott versteht, wir sind in der Entwicklung. Und was wächst, entwickelt sich, ist nie vollkommen. Wir lernen aus unseren Fehlern. Ich will zuerst mal so über die Fehler etwas sagen. Gott erlaubt, dass man einen Fehler macht. Aber Gott will nicht, dass du in Selbstmitleid versinkst. Das ist nicht, was Gott will. Dass du aus den Fehlern Konsequenzen ziehst und dass du sagst, gut, dieses Mal habe ich Fehler gemacht, ich vergesse, die Sonne geht unter und morgen ist ein neuer Tag und ich fange wieder neu mit Gott an und ich stehe wieder auf. Ich bleibe nicht liegen. In Sprüche 24, Vers 16, da heißt es, ein Gerechter, halte ich fest, fällt siebenmal, ein Gerechter, ein Frommer, ein Heiliger, ein guter, braver Mensch fällt siebenmal und er steht wieder auf. Das ist das Geheimnis. Der fällt, macht Fehler, aber er steht wieder auf. Nur der Einzige, der keine Fehler macht, das ist Gott selber, persönlich. Er macht keinen Fehler, er ist vollkommen rein. Deine wahren Freunde, und da pass auf jetzt auf deine Freunde sehen deine Fehler und die machen dich aufmerksam. Sagen, du hock bei dir, deine Krawatte ist schief. Die machen dich aufmerksam. Deine, verstehst du, die machen dich aufmerksam und die reden dann nachher über deine Fehler. Deine falschen Freunde, die sehen deine Fehler und die machen andere darauf aufmerksam. Hast du gehört, was der Pastor Matudis macht? Hast du gehört, was Schwester sowieso, Bruder sowieso machen? Machen andere aufmerksam. Deine Freunde, die machen dich aufmerksam. Verstehst du? Und die helfen dir, zurechtzukommen. Und deshalb, wir sollen auch einander Gehilfen sein und helfen, ermutigen. Wir sollen unsere Sünden nicht als Fehler bezeichnen. Das ist ganz wichtig. Sünde und Fehler sind zwei Paar Stiefeln. Denn das Blut Jesu ist für deine Sünde vergossen worden, nicht für deine Fehler, für deine Sünde. Von deinen Sünden musst du dich selbst befreien. Und so leget ab die Untugenden. Verstehst du, ich könnte jetzt herkommen und sagen, ich treibe jetzt Dämonen aus. Es gibt Sekten und Gruppen, die treiben vor jeder Andacht Dämonen zuerst mal aus. Und dann fangen sie an zu predigen oder binden das Negative, das Böse. Nein, das musst du ablegen, das musst ich ablegen, das Negative, das nicht so ist, wie es sein sollte. Wir sollten das Lügen ablegen. Lügen ist eine Untugend. Aber es gibt natürlich, wenn wir die Gebote Gottes übertreten, die 10 Gebote, die sagen ganz klar, was Sünde ist, und vor allem die Rebellion gegen Gott. Sünde ist Rebellion gegen Gott. So, wenn wir unsere Sünden bekennen, steht es im 1. Johannes 1, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Dann beginnt die Heiligung, dann fängt das Leben mit Gott an und du wirst auf das aufmerksam, benimmt sich ein Christ so, fährt er bei Rot durch oder was macht er, verstehst du, wie lebt ein Christ? Der Christ wird genau beobachtet, denn in ihm wohnt Jesus und Jesus schaut durch deine Augen und er sieht, was niemand sonst sieht. So, Fehler, die müssen bearbeitet werden, abgelegt werden, verbessert werden. Wir sollen aus diesen Fehlern lernen, Konsequenzen ziehen. Sünden müssen vergeben werden. Sünde wird von Gott gerichtet. Also ist ein großer Unterschied, Sünde und Fehler. Fehler sind meistens gegen sich selbst. Du machst einen Fehler. Du machst irgendeine Dummheit. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Also mache ich nicht, will ich nicht. Verstehst du, Gott sagt dir etwas und du tust nicht. Das ist Sünde. Das ist kein Fehler. Wenn du weißt, und die Bibel sagt, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das ist kein Fehler. Aber Fehler ist, du sagst etwas, was du gar nicht geprüft hast und erzählst weiter und es war eine Lüge. War ungerecht. Oder andere Dinge. So, wie oft sagen wir, den Fehler mache ich nicht mehr. Oder was auch immer ist, Jesus starb nicht für unsere Fehler, Jesus starb für unsere Sünden. Und nicht Fehler, die du nicht machst. Die musst du selber korrigieren, ablegen. Andere sagen, das passiert mir nicht nochmal. Es passiert wieder. Und es passiert so oft. Gott liest zu, oder Jesus liest zu, dass Petrus dreimal den Herrn Jesus verleugnet. Und der Vogel macht ihn aufmerksam. Was ist, wenn ich etwas falsch mache? Was ist, wie geht man damit um? Beim Fehlern sagen wir, ich muss mich entschuldigen. So Kinder, wenn die Kinder, ich weiß nur von meinen Kindern, wenn sie so gespielt haben, sie haben sich an den Tisch gestoßen, du dummer Tisch. Verstehst du? Für die ist alles reell und lebendig. Und wir sollten auch uns entschuldigen, sich selbst vergeben. Das hätte ich nicht gemacht. Das müsste ich verarbeiten und ich muss mir selber sagen, das machst du nicht noch einmal. Weißt du, wir haben Angst immer, Fehler zuzugeben. Was denken die anderen? Sünde ist gegen Gott gerichtet, Fehler ist gegen Menschen und gegen dich gerichtet. So, ein erfolgreicher Geschäftsmann wurde von einem jungen Mann einmal befragt, was machst du, was ist das Geheimnis deines Erfolgs? Und dann sagt er, richtige Entscheidungen. Und dann fragt der junge Mann weiter, wie macht man richtige Entscheidungen, wie trifft man richtige Entscheidungen? Ja, aber wie machst du das mit diesen richtigen Entscheidungen? Er sagt, aus Erfahrung. Und dann fragt der Junge weiter, den Geschäftsmann, und wie macht man Erfahrung? Der Geschäftsmann antwortet dann, durch falsche Entscheidungen. Durch falsche Entscheidungen, durch Fehler macht man Erfahrung. Und das ist, was der liebe Gott will, dass du aus deinen Fehlern geheiligt wirst. Denn die Fehler sind zu unserer Heiligung. Weißt du, wenn wir wiedergeboren werden, wir sind die ersten paar Sekunden nach der Wiedergeburt perfekt. Aber sobald du schon um die Ecke gehst, kommen schon teuflische Gedanken. Negative Gedanken. Oder ich bin besser jetzt, ich habe mich bekehrt. Verstehst du, weil Gott dich bekehrt. Und wir reden dann dummes Zeug, verstehst du, und nehmen Gott die Ehre. Oder der Evangelist hat mich bekehrt. Nein, der Herr, und wir nehmen Gott die Ehre. Also durch Fehler, durchs Falsche machen, macht der Geschäftsmann dort Erfahrungen und Fehler entstehen. Du versuchst es anzupassen, das passt nicht genau. Wir haben ja in These, Antithese und Synthese. Das sind drei Begriffe. Zuerst wird etwas in die Welt gesetzt, dann überlegst du, was ist das, wie geht das, das geht nicht oder wie auch immer. Und dann Antithese, diese Antithese. Und dann erst das Dritte ist richtig, ist wahr, ist gut. Viele Versuche, das sind, weißt du, du bemühst dich, Dinge zu tun, richtig zu machen. Jemandem was Gutes zu tun oder was auch immer ist. Und du machst Fehler. Du kannst einem Menschen nie recht machen. Es gibt manchen Menschen, selbst wenn du so, noch so friedvoll bist, du kannst keinen Frieden schließen. Der will keinen Frieden mit dir. So, Gedanken über Fehler. Lass mich mal ein bisschen nachdenken. Wie oft haben wir uns schon verschätzt? Das sind Fehler. Verrechnet, verkalkuliert. Uns übernommen. Oder ein Fehler, ja, was versprochen und ich merke plötzlich, ich kann es nicht halten. Und das ist der Fehler, was die Jünger, die Apostel gehabt haben, Thomas und Petrus, die beiden ganz besonders. Und wenn ich auch sterben müsste für dich, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich verteidigen. Und was macht Petrus? Der hat sich überschätzt. Und hier hat Gott ihn korrigiert. Durch den Verrat. Wie oft haben wir uns geirrt und getäuscht. Ich glaubte, ich dachte. Gott hat zu mir geredet vielleicht. Verstehst du? Selbst da machen wir einen Fehler. Wie höre ich die Stimme Gottes? Du lernst die Stimme Gottes nur zu hören, indem du zuerst mal sehr viele Fehler machst im Hören der Stimme Gottes. So, wir müssen lernen, um zu gewinnen, Fehler zu machen, zu verlieren, aufzugeben, loszulassen. Und gute Gewinner sind gute Verlierer, gute Fehlermacher. Nur Idealisten, Perfektionisten machen keine Fehler. Und gegen die hat die Bibel auch etwas. Also wie verarbeitet man die Fehler? Wer nichts tut, der macht auch keine Fehler. So, zuerst musst du was anfangen zu tun. Tu irgendetwas, pack von irgendeiner Seite etwas an und du wirst merken, das ist nicht, aber so macht man es richtig. Aus Erfahrung wird man klug, aus den Fehlern wird man klug. Nur Aktive und Aktivisten, die machen Fehler. Die etwas unternehmen, die evangelisieren, die verzeihen Zettel und so weiter. Die merken, das ist nicht die Art, wir müssen vielleicht ganz was anders tun. Wir müssen vielleicht mehr beten oder wir müssen vielleicht mehr in uns selber kehren. Zuerst müssen wir uns müssen erweckt werden und dann können wir erst die anderen erweckt werden. So vielleicht, weißt du, so kommen wir auf die Spur Gottes. So viele glauben, sie sind gut, bis sie jemand ärgert. Ja, drück mal jemand, kneif. Und dann wirst du merken, dass der Brave und der Heilige und der Scheinheilige wieder da hochgeht. Wie, ja, da geht, weißt du, dem muss nur einer auf die Nerven gehen. Und schon merkt man und sieht man, du, ich bin gar nicht so perfekt, so ruhig, so gelassen. Weißt du, die sind so lange gut, solange ihnen niemand einen Schaden zufügt. Und dann merkst du, weißt du, da kommt was raus. Fehler offenbaren unser Inneres. Wenn du ungerecht behandelt wirst, weißt du, dann das sagt sie, ja und mir und mich und uns. Und schon sind wir angegriffen. Weißt du, du bist ein guter Fahrer, bist du, oder guter Fußgänger kann es auch sein, bis du irgendeinen Unfall baust, bis du jemand anfährst. Oder der fährt dich an. Und jetzt kommt die Frage, was mache ich aus meinen Fehlern? Wie gehe ich damit um? Es gibt leichte Fehler und schwere Fehler. Manche Fehler, die kannst du nicht mehr wieder gut machen. Es gibt bewusste und unbewusste Fehler. Fehler an sich selbst und Fehler an die anderen Menschen, unsere Mitmenschen. So, es gibt Fehler mit großen Folgen oder mit kleinen Folgen. Wenn ich daran denke, an dieses Unglück, was da in Berg gesteuert worden ist und so weiter, das ist ein großer Fehler. Vielleicht hat er mal nur durchgedreht, ich weiß es nicht, sein Fall, seine Geschichte, aber irgendwas ist gewesen. Er hat einen Fehler gemacht und diesen Fehler kann er nicht mehr wieder gut machen, selbst wenn er möchte. Es geht nicht mehr, auch die Eltern können diesen Fehler nicht mehr gut machen. Es gibt Fehler, aus denen sollte man lernen und unsere Lufthansa und Germanwings, die haben gelernt. Jetzt kommen zu zweit in der Kabine. Verstehst du, sie haben aus den Fehlern gelernt. Fehler sind da, um zu lernen. So, es gibt Fehler, wenn es um Menschenleben geht, die kannst du nicht mehr gut machen. Ich werde nie vergessen, ich musste mal bei mir in der Gemeinde in Heilbronn, wo ich Pastor war, da kommt ein Arzt zu mir und sagt, Pastor, mal tut das, könnten Sie mit Frau sowieso sprechen? Der hat mal das falsche Bein abgenommen. Und das muss ich mitteilen als Pastor, dass das falsche Bein nicht das Bein, das abgenommen worden ist, das kranke, kaputte Bein, sondern das andere. Verstehst du? Und ich bin hingegangen. Ich bin hingegangen und habe gesagt, Schwester, die wollen dich das zweite Bein auch noch amputieren. Lass es nicht zu. Verstehst du, die ist nicht nach kurzer Zeit auch gestorben. Die konnte nicht mehr leben mit diesem einen Bein. Aber weißt du, solche Fehler kann man machen. Oder man liest manchmal Arztberichte, Arztfehler sind sehr gravierend. Diese Fehler kannst du nicht mehr oder kaum mehr geradbügeln, wenn das Bein oder der Arm abgenommen worden ist. Aber es gibt vieles, was man so ausbügeln kann. Nicht nur diese schweren, gravierenden Fehler. Und je mehr Verantwortung ein Mensch hat, desto größer sind seine Fehler. Ein Politiker, der kann ein ganzes Land ruinieren, wenn er einen Fehler macht. So, je höher einer ist, je größer ein Mensch ist, je mehr Autorität, je mehr Vollmacht hat. Und ein Geschäftsmann kann seine Firma ruinieren. Durch einen Fehler, durch eine Falschberechnung, durch eine falsche Kalkulation. Wenn im Alten Testament ein König nicht richtig wandelte, war das ganze Volk niedergedrückt und hat darunter gelitten. So, wenn eine hohestehende Persönlichkeit einen Fehler macht, dann wird das Vertrauen zerstört, ganz massiv. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen, dem Pastor oder dem Bischof. Denk nur an den Bischof, der da in Rheinland irgendwo gebaut hat und zu viel Geld investiert hat. Verstehst du, der musste seinen Dienst quittieren. Und den Fehler, die hat er wahrscheinlich gar nicht selber gemacht, sondern die Leute, die berechnet haben. Und die haben dann, er hat natürlich Feste unterschrieben und leichtfertig ist er damit umgegangen. So, sein Vertrauen war zerstört. Fehler im Umgang mit Menschen schlagen Wunden. Ein Fehler, wenn du jemanden verletzt, sagst ein böses Wort. Weißt du, manche Leute verstehen nicht harte Worte. Die kommen aus einem anderen Kulturkreis oder sind anders gelehrt. Ich werde nie vergessen, ich habe einen Bulgaren bei mir im Auto und ich habe Äpfel geladen. Und wir fahren, er ist Pastor, dieser Bulgare. Und ich frage, möchtest du einen Apfel haben? Weil ich steige aus und ich hole mir jetzt einen Apfel. Nein, danke. Jetzt esse ich den Apfel und ich sehe, wie der Saft im Mund zusammenläuft. Und sagt, du wolltest doch den Äpfel. Ja, ich wollte. Aber dann sagte mir etwas, wir Slawen, also slawische Menschen, wir sagen meistens immer am Anfang Nein und das ist Ja für uns. Aber wenn du das nicht verstehst, verstehst du diese Kultursprache. Hund und Katze, wenn die sich unterhalten, verstehst du, die haben total ganz andere Sprache und ganz andere Kommunikation. Und Fehler werden im Umgang mit Menschen gemacht. Wunden sieht man nicht. Verletzungen sieht man nicht. Wunden werden durch Enttäuschung geschlagen. Also auch Fehler. Du hast was versprochen, ich bin da, ich hole dich ab und du bist nicht da und hast nicht abgeholt. Und jetzt denkt sich der andere Mensch, Mensch, der hat mich nicht mehr lieb, der ist nicht zuverlässig und. Wunden zerstören Beziehungen, sind Fehler in der Gemeinde. Auch so viele sind Gemeinde geschädigt. So, wie geht man mit fremden Fehlern? Und Jesus hat uns einen Weg gegeben, vergeben und vergessen. Vergeben und vergessen. Verstehst du? So geht man mit fremden Fehlern, die Leute uns zufügen. Vergeben und vergessen. Und wenn du merkst, da ist jemand gekränkt auf mich, der ist beleidigt, der ist nicht gut zu sprechen mit mir, dann musst du, bevor du dein Opfer bringst, solltest du hingehen und sagen, du, warte mal, was stimmt zwischen dir und mir nicht? Das ist auch eine Sache, die bereinigt werden sollte. Fehler darf man nicht verdrängen. Und wir sind Meister und Spezialisten im Verdrängen. Oder Verschieben. Ja, der ist schuld, ich bin nur reingefallen, weil der hat mir gesagt und so weiter und ich bin da reingetappt, ohne zu achten. Weißt du, wir verstehen, wie man den schwarzen Peter weitergibt und jemand anders in die Schuhe schiebt. Fehler müssen verarbeitet werden und aufgearbeitet. Das heißt, ich muss erstmal selber nachdenken, was war das überhaupt für mich? Und vielleicht, bevor ich da groß um Vergebung bettle, du musst mir vergeben oder vergib mir, ich muss zuerst mal selber mit mir klarkommen. Lass mich vergessen, lieber Gott. Ich will dies nicht nachtragen. Wenn du vergisst, dann wird der andere erinnert. Wenn du nicht vergisst, wird der andere nicht erinnert. Deshalb, wenn du Fehler begangen hast, der Gockel ist nötig. Du brauchst einen Gockel, so einen Hahn, der plötzlich einen Schrei macht und du weißt, ich habe hier mich versündigt. Fehler sind da, damit wir wachsen. Und mit den Fehlern, weißt du, wir werden reifer. Wir gehen das nicht das zweite Mal. Deshalb, wenn du kleine Fehler begehst, ist nicht so schlimm. Deshalb sagt auch David, ja, gedenke nicht der Sünde meiner Jugend. Und da hat sehr viele Fehler, jugendliche Fehler, Leichtsinnsfehler gemacht. Und gerade besonders Leichtsinnsfehler sind da. So, man kann die Fehler in sich reinfressen. Der hat mich beleidigt oder ist das und das passiert. Und es kann zu Bitterkeit werden. Deshalb, Vergebung ist der Schlüssel. Und das bleibt nicht in deinem Gedächtnis haften. Weißt du, verleugnen ist Verdrängung. Wenn du sagst, mich geht das nicht an. Ach, wissen Sie, ich habe so eine dicke Haut. Von wegen, je mehr du glaubst, dass du eine dickere Haut hast, desto dünner ist deine Haut. Verstehst du, das ist nur Angeberei, nur Überspielung. Also, wir sollten wahrnehmen, was ist in mir los, was passiert mit mir. Fehler sind Einbrüche in unserem Leben, wie eine Katastrophe, unangenehm. Bringen uns aus dem Rhythmus, kann nicht mehr schlafen, verstehst du? Bei Christen ist ein kleiner Fehler schon ein Schiffsuntergang, da schwimmt alles nachher oben auf dem Wasser. Eine Katastrophe für die Weltmenschen, die merken das gar nicht, dass es ein Fehler gewesen ist. So, aber beim Gläubigen, da ist alles durcheinander, alles chaotisch, deshalb muss Stück für Stück aufgeräumt werden. Und vor allem, wenn du dich bekehrst, da sind so viele Fehler aus deiner Vergangenheit, aus deinem Alltag, aus den Beziehungen. Und deshalb, Gott will, dass wir die Fehler aufarbeiten. Der Schaden muss repariert werden. Die Kratzer müssen beseitigt werden. Es ist leicht, Fehler zu verdrängen, zu verharmlosen oder zu verniedlichen. Ach, das war nichts. Doch auch kleine Fehler haben große Wirkung. Ich werde nie vergessen, als ich mal nach Memel fuhr, um Haff, Kurischen Haff, und dann sehe ich die Bäume. Ich habe diese Bäume fotografiert und bei mir im Wohnzimmer aufgehängt, weil das hat mich so zu schaffen gemacht. Ich habe mich bei den Bäumen entschuldigt, als die Bäume klein waren. Und ich jung, habe ich so Kerben reingeschnitzt, meine Autogramme. Und dann stehe ich jetzt nach 40 Jahren vor diesem Baum, dachte, lieber Baum, wie groß sind jetzt deine Kerben? Das habe ich reingeschnitzt. Lieber Baum, vergib mir. Vergib mir. Verstehst du das? Wir müssen daran denken, wenn wir älter werden, die Kerben werden größer, die Verletzungen werden größer und massiver. Fehler müssen also vergeben werden, vergessen werden. Und nicht nur einfach verschoben auf andere. Da sind die anderen schuld. Nein. In der Bibel betet ein Mann Gottes einmal, entsündige mich Gott. Verstehst du? Nicht vergib mir meine Sünden, sondern entsündige, dass ich nicht immer wieder den gleichen Fall mache. Notlügen zum Beispiel. Ganz populär in unserer Gesellschaft. Verstehst du? Der Chef ist nicht da und es ist gerade um die Ecke. Weißt du, die Sekretärin, die muss lügen. Du glaubst gar nicht, was an Sünden produziert wird in unserer Umgebung. So bedenkt. Gedankenlos, oder du sollst den Namen deines Gottes nicht lästern. Jesus Maria, oder weißt du, diese ganzen Fluchen, was die Katholiken gerne tun. Im katholischen Raum, da kann man gut fluchen. So deshalb alle diese, du sollst den Namen des Gottes nicht unnötig in deinen Mund führen. Ja, Jemene, ist auch so etwas. Jemene, verstehst du, Jesus mein. Jemene, Abkürzung. Entsündige mich, schneid mich von der Sünde ab, sagt Gott, dass ich meine Zunge in Zaum halten kann, dass ich mich kontrollieren kann. Reiß die Wurzeln, weißt du, die Sünde ist vergeben. Du bist perfekt in Gott, aber da sind noch Wurzeln da. Wilde Triebe. Entsündigen heißt etwas von der Bibel her gesehen oder von Gott aus gesehen. Entschuldige mich, Herr. Entschuldige mich, dass ich das nicht immer wieder drüber stolper, dass ich nicht immer wieder falle. Weißt du, entschuldige mich. Und dann müssen wir, so wie im Finanziellen, zur Schuldenberatung gehen. Zur Schuldenberatung Gottes und sagen, Gott, entschuldige mich. Ich mache immer wieder den gleichen Patzen. Weißt du, den gleichen Fehler. Gott hat dir vergeben, deine Sünden. Aber er sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Also mach nicht den gleichen Fehler, was du jetzt bisher gemacht hast. Lästere Gott nicht mehr. Da, wo wir einfach mal alles auf den Tisch legen, entsündige mich. Diese ganzen Schulden einfach und dann fragen uns, wo soll ich ansetzen, wo soll ich weitermachen, um wem geht es da, wo habe ich mich verfehlt. Diese Fragen sollen wir bei dieser Schuldenberatung aufarbeiten. Wen habe ich verletzt? Ich muss mich da entschuldigen, wen ich verletzt habe. Wenn ich Gott beleidigt habe, muss ich mich beim lieben Gott entschuldigen. Habe ich Menschen beleidigt, muss ich mich bei den Menschen entschuldigen. Habe ich mich selbst verletzt, muss ich mich bei mir selber verletzen. Oder so wie meine Kinder, du dummer Tisch. Genau da, wo du gesündigt hast. So, um wem geht es da? Was ist da passiert? Ist es wirklich ernst mit meiner Entschuldigung? Weißt du, es muss eine Herzenssache sein. Dieses Entsündigen muss eine Herzenssache. Erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und sehe, wie ich meine. Auch diese Gedankenfehler. Wir machen auch so viele Gedankenfehler. Das sind auch Gedankenfehler. Die müssen auch vergeben und vergessen und bereinigt werden. Dass wir Dinge sagen, wenn ich nur dran denke, wir sind beim Arzt oder Gerichtsvollzieher und wir sagen auf Wiedersehen. Weißt du, was das heißt? Du möchtest mal wiedersehen. Wir proklamieren unbewusst, wir sagen Dinge, setzen Dinge im Raum und so weiter, auf Wiedersehen. Und dann wunderst dich, dass du wiederkommen musst. So, Vergebung, das ist ein Fehler. Weißt du, das ist keine Sünde, das ist ein Fehler. Und wir werden geheiligt durch dem, indem uns jemand darauf aufmerksam macht oder wir selber darauf aufmerksam werden. In der Predigt wird es irgendwo gesagt. Und Mensch, der nimmt es so ernst. Also mir ging es als junger Christ, dann habe ich gedacht, liebe Zeit, die Christen nehmen alles so ernst, sie legen alles auf die Goldwaage, überlegen jedes Wort, verstehst du, die reden nicht so viel. Ich habe in der Gemeinde, wo ich am Anfang war, die kamen in den Gottesdienst, haben nicht miteinander geredet, nicht miteinander gelacht, gar nichts. Die waren still mit sich selbst. Dann habe ich mal jemanden gefragt, warum macht das was? Weißt du, dann haben sie gesagt, weißt du, gerade vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst wird so viel gesündigt. Vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst. Verstehst du? Normalerweise ist es dämonenfreier Raum, der Gottesdienst. Aber da schnattert man, die reden mit Gott, lesen die Bibel. So war das in die Gemeinde, in der ich kam. Das waren die liebe Brüder, verstehst du, liebe Menschen. Die haben auch nicht viel geredet. Und wir wollen Stille sein. Stille sein, verstehst du? Die haben was gelernt. Wahrscheinlich haben die zu viel Krach miteinander gehabt. Ich weiß, die Gemeinde hat so viel Spaltung erlebt. Die hatten die Schnauze voll gehabt. Die kamen zusammen und wir beten jetzt nur. Wir sind stille, warten auf den Herrn und das Wort Gottes. Dann beten wir Gott an. Wenn du Gott anbetest, sündigst du nicht. Aber wenn du schnatterst, sündigst. Deshalb, ein großer Fehler passiert mit unserer Zunge. Deshalb, die Zunge ist so ein kleines Ding, aber richtet großen Schaden an. Entsündige mich, dass ich meine Zunge in Zaum halte. Dass ich nicht zu viel rede und nicht zu wenig rede. Zu viel ist nichts und zu wenig ist nichts. Vergebung ist der Weg der Entschuldigung, dass wir auch vielleicht was zurücknehmen, welche Worte. Und zwar, dass wir uns selbst auch vergeben. Viele Christen denken, ich muss den anderen vergeben. Das sind sie groß, anderen zu vergeben. Aber sich selbst zu vergeben. Und da ist immer Fehler aufarbeitet, dass ich von meinen Fehlern erlöst werde. Oh Johannes, da hast du wieder was falsch gemacht. Dort hast du was falsch geschrieben, dort hast du was. Und was soll ich damit? Der Teufel versucht uns immer wieder reinzulegen. Er stellt uns ständig Fallen. Und wir haben ja von Hitchcock gehört hier, weißt du, diese Fehler, die müssen wir erkennen, selber. Gott muss uns mit der Nase draufstoßen. Fehler sind zum Korrigieren da und zur Korrektur. Wenn du nie Fehler machst, lernst du nie Rechtschreibung. Wenn du nie Fehler machst, wirst du nie richtig rechnen lernen. Wenn du nie Fehler machst, wirst du nie richtig das Wort Gottes auslegen lernen, verstehst du? Und wir müssen Fehler machen, Gott erlaubt es. Wenn ich so dran denke, an meine ersten Jahre im Predigtdienst, was heißt, noch als junger Christ, ich war noch kein Prediger, da geht mein Pastor in Urlaub und er sagt, du machst am Mittwoch den Gottesdienst. Da habe ich gesagt, ja, ich mache, ich habe mich schon, eigentlich wollte ich immer schon Prediger werden. Und jetzt bin ich habe die Möglichkeit, ein Pastor zu werden, verstehst du, also die Bibelstunde zu leiten, habe ich ganz schön aufgeschrieben, ich weiß alles, was ich sagen wollte. Und 3 Seiten voll Notizen gemacht, das werde ich jetzt vortragen. Und dann stehe ich vorne und wir fangen an, die Zeilen zu schwimmen an. Kann nichts mehr lesen. Dann habe ich nach 3 Minuten, das war meine erste Predigt, könnt lachen, wie ihr wollt, nach 3 Minuten war ich fertig, habe ich gesagt, Geschwister, lasst uns auf die Knie gehen und beten. Verstehst du? Und, aber das ist mir klar geworden, verstehst du? Das war ein Fehler. Und ich habe eines gelernt, aus den Fehlern. Wie predigt man? Wie bereitet man sich vor? Verstehst du, wie verlässt man sich auf den Herrn? Aus den Fehlern. Und je mehr Fehler du machst, desto perfekter wirst du. Perfektionismus ist bei den meisten Menschen nur eine Fassade. Weißt, die wollen nur bewundert werden. Schau mich an, vollkommen. Verstehst, da kommt kein dummer Gedanke mehr in meinem Kopf. Verstehst, wenn ich daran denke, weißt du, da gibt es solche Perfektionisten, dass sie nicht einmal dummen Gedanken im Kopf erlauben, dass sie kommen. Perfektionisten, bei denen läuft ein Programm. Mach keinen Fehler, fall nicht negativ auf, sorge dafür, dass die Leute nichts Negatives über dich denken und so weiter. Und das sind Perfektionisten, aber das ist schon ein Fehler, eine Sünde. Weißt du, wir fallen so schnell in die Sünden, indem wir denken, nicht, dass wir andere richten, aber mach keinen Fehler, pass gut auf und wir passen auf uns auf. Weißt du, was das ist, wenn du Hitchcock noch gehört hättest und dabei warst? Fleischliches Christentum, im Fleisch wandeln, wenn du im Geist wandelst. Dann wirst du ganz anders sein. Da wirst du diese Gedanken gar nicht wahrnehmen. Die werden dich gar nicht interessieren. Wer bin ich? Was bin ich? Weißt du, der Perfektionist will immer Qualitätsarbeit abliefern. Aber der Herr Jesus sagt, bring mal deine Lumpen. Deine unfertige, unvollkommene Sachen. Weißt du, der Perfektionist will alles ganz genau und machen und allen recht machen. Das geht nicht. Du kannst nicht allen Leuten recht machen. So, darum bekommt auch der Perfektionist nie eine Sache zu Ende, weil er immer alles perfekt machen möchte. Viele Christen haben Angst, Fehler zu machen. Ich möchte dich ermutigen, hab Mut, Fehler zu machen, denn da lernst du am allermeisten. Wenn du auf dem Bauch liegst, auf der Nase liegst, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du am Ende bist, wenn du nichts mehr kannst und so weiter. Und dann ehrlich so zu dir selber stehst, ich habe das gemacht, mein Gott, vergib mir, reinige mich, entsündige mich. So, dann wirst du merken plötzlich, ich habe eigentlich mich so blamiert. Wenn ich die Fehler zugebe, aber du gibst dir selber zu, bevor dich die anderen draufstoßen, sich selber zugeben, das habe ich falsch gemacht. Perfektionisten sind Menschen, die eigentlich in der Psychiatrie irgendwann landen. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, es geht nicht. Weißt du, wir müssen uns einfach lernen, in die Hände Gottes fallen zu lassen. Und sagen, Herr, mit deiner Hilfe. Aber ich mache falsche Entscheidungen, ich versuche es wenigstens und ein Versuch ist wirklich wert, dass ich das mache. Und deshalb, du versuchst und hast nicht geschafft. These an, These, Synthese. Und jetzt, perfekt. Nach der Prüfung, nach der Krise, nach der Katastrophe. Und wir müssen unterscheiden zwischen Fehlern und Sünde. Christen sündigen nicht. Denn wer aus Gott geboren ist, der sündigt. Das steht in meiner Bibel. Das ist der neue Mensch. Aber Christen machen Fehler. Und zwar sehr viele. Und Fehler machen ist weder ein moralisches noch religiöses Delikt. Fehler ist eigentlich uns von Gott gelassen. Wir müssen lernen, mit Dornen und Disteln umzugehen und im Schweiß unseres Angesichts unser Brot essen. Ein Fehler ist nichts, wofür man sich groß entschuldigen müsste. Jetzt, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ja, du hast gemacht. Und dann stehst du auf und gehst gleich weiter. Denn eine Entschuldigung ist nur angebracht, wenn es tatsächlich eine Schuld war. Wenn du dich an Gott und Menschen versündigt hast. Aber wenn ein Kind Radfahren lernt, wie oft fällt das Kind hin? Und das ist Fehler, hinfallen. Oder wenn du in der Schule Erstklässler, wie oft verschreibt er sich? Ein Fehler. Er korrigiert sich ständig, verstehst du? Und das ist, wir sind in der Schule Gottes, wir sind Erstklässler, wir lernen das Alphabet. Wir verschreiben uns und wir denken, wir sind perfekt. So, es gibt also keinen Grund, sich zu entschuldigen. Jetzt habe ich verschrieben. Der Lehrer macht es rot und du siehst diese roten Kringel da und du weißt, hier muss ich Korrektur anbringen. So schreibt man. Begangene Fehler soll man zugeben, soll man nicht einfach bedauern und auch das tut mir leid und so weiter. Ich habe Fehler gemacht, ich habe falsch gemacht. Lass uns stehen, lass uns ehrlich sein. Ehrlichkeit ist ein Zeichen des wahren Christentums. Ehrlichkeit. Ehrlich zu sich selber. Dann kannst du auch ehrlich zu anderen sein und ehrlich zum lieben Gott. Die Fehler sind da, die musst du einfach hinnehmen, akzeptieren und weitermachen. Sich nicht an den Fehlern aufhalten, denn sonst krepierst du, Entschuldigung. Sonst hängst du am Galgen, sonst gehst du in die Psychiatrie. Bei der Sünde weiß man vorher, dass man was falsch macht. Und es ist ein großer Unterschied zwischen Sünde und Fehler. Fehler, du bist reingefallen, reingelegt worden. Was unvorsichtig bis hineingezogen werden. Das sind Fehler. Du bist ungewollt irgendwo gelandet. Sünde ist gewollt, geplant. Und deshalb, wir haben zum Beispiel in der Bibel den Fall von Judas Ischariot und den Petrus, der den Herrn verleugnet hat. Beide haben die gleiche Sünde begangen. Gleiche Art, gleich schwer, gleich schlimm. Aber der Judas hat es geplant. Judas hat die Sünde geplant, gewollt. Er hat Geld dafür genommen, hat sie sogar bezahlen lassen. Es war eine bewusste Sache. Bei Petrus war es Schwäche. Fehler werden aus Schwäche begangen. Nicht aus Willen heraus. Da ist der Wille, beim Judas war der Wille. Ich werde Geld nehmen, ich werde ihn verkaufen, ich werde ihn verraten. Ich werde, dem ich einen Kuss gebe, der ist es, der nimmt. Verstehst du? Er war alles ganz genau geplant. Sünde ist geplant. Gewollt. Fehler ist ungewollt und ungeplant ist ein Defekt. So ein Fehler hat überhaupt nichts mit Lieblosigkeit zu tun. Petrus hat den Herrn lieb gehabt, zu lieb sogar. Und wenn alle dich verlassen, nimm noch einen Dolch mit und so weiter. Ich werde dich verteidigen. Er wollte. Aber sein Fleisch war schwach. Der Wille war da. Und deshalb sagt Paulus, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wir müssen das ist der wahre Kampf, wie wir den Kampf des Glaubens kämpfen. So ein Fehler, du hast die besten Absichten und dabei wird nichts. Verstehst? Du nimmst dir vor, ich werde für den Herrn sterben. Ich werde Zeugnis geben. Ich werde den Herrn bekennen. Oder ich werde die Dinge in Ordnung bringen. Was machst du? Du bringst mehr durcheinander als in Ordnung. Das ist Fehler. Bei Petrus war, ja, der Herr hat ihn lieb gehabt. Und der Herr hat ihn wieder besucht. Judas hätte auch Vergebung bekommen. Aber er hat es ganz bewusst und gewollt, die Sünde begangen. Und deshalb Gott vergibt Sünden, wenn wir ihn bekennen, wenn wir zu ihm kommen. Und eine der Lehrstufen in unserem geistlichen Leben ist, wir lernen aus den kleinen Fehlern, aus den kleinen Füchsen, die da im Weinberg irgendwo sich rumtreiben und immer wieder buddeln im Weinberg. Wenn du einen Fehler machst, das ist kein Grund, dass du dich selbst verdammst und verfluchst. Petrus hat es getan. Weißt du, der hat sich selbst verflucht. Ich Esel, ich Petrus, ich wollte für den Herrn sterben. Und was ist aus mir geworden? Weißt du, wenn du Fehler machst, musst nicht dich verfluchen und dich verdammen. Das ist gerade Genau das will der Teufel. Dass du dir auf die Finger haust, dass du sagst und was weiß ich, irgendwelche Worte über dich selbst, dich verdammst. Meine Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. So Fehler sind da. Aber du musst nicht dich verfluchen. Du hast einen Fehler gemacht, stehst auf und gehst weiter. Bringst, wenn es in Ordnung zu bringen ist, die Dinge in Ordnung, wenn nicht, überlass es dem lieben Gott. So, niemand hat ein Recht, wenn du einen Fehler machst, dich zu verurteilen. Und deshalb, das sollte jeder wissen, der über andere richtet und urteilt, du hast kein Recht, über andere zu urteilen und nicht einmal über dich selber. Lerne aus deinen Fehlern. Perfektionisten sind immer Verlierer, weil ihr Konzept der Perfektion mit der Realität nicht übereinstimmt. Die stimmt mit der Realität nicht überein. Die Wirklichkeit ist total anders. Wir sind nicht perfekt. Aber die tun es, dass sie perfekt werden. Also mir passiert kein Fehler. Sei doch ehrlich, wenn du zu Hause bist. In der Gemeinde passiert kein Fehler. Gemeinde ist dämonenfreie Zone. Verstehst du? Aber zu Hause, unter Menschen, in deinem bekannten Freundeskreis. So, jede Arbeit, jede Person, jede Idee, jedes Kunstwerk kann korrigiert werden. Wenn es ein Fehler ist, kann man es ausbessern, ausradieren oder irgendwie anders optimieren. Deshalb, ich lade dich herzlich ein, arbeite an deinen Fehlern, nicht an deine Sünden. Deine Sünden sind vergeben. Als du zum Heiland kamst und sagtest, Jesus, vergib mir alle meine Sünden, sind dir alle deine Sünden vergeben worden. Das heißt, die Sünden, die du getan hast in der Vergangenheit, die Sünde, die du im Augenblick tust und die Sünde, die du noch tun wirst, irgendwann, noch in den nächsten 20 Jahren. Vergib mir alle meine Sünden. Aber jetzt die Fehler, die sind dir nicht vergeben, an denen musst du beißen und kneifen und arbeiten und feilen und schleifen. So, wir lernen durch Fehler machen, da wird unsere Erfahrung erweitert. Also das nächste Mal werde ich nicht mehr den Mund zu voll nehmen wie Petrus. Und wenn dich alle verlassen, lieber Herr Jesus, wenn du mich nicht hältst, ich fall durch. Wenn du mich nicht hältst, falle ich durch. Wenn du mir nicht hilfst, werde ich versagen. Nur durch Fehler machen lernst du, auf Gott zu achten und klein zu sein, demütig zu sein. Nicht jetzt, ich kann das schon. Weißt du, du kannst vielleicht jetzt die drei Buchstaben buchstabieren, aber da sind noch viele mehr im Alphabet, was du buchstabieren musst. Nur einer, der sich wirklich in Gott fallen lässt, der wirklich weiß, ich habe nichts, ich bin nichts, ich kann nichts, verstehst du, der schreibt, wie er will, und dann wird der Herr die Hand nehmen und korrigieren. Aber wenn wir zu intelligent sind, zu gescheit, zu gebildet und eingebildet, dann wir denken, ich bin perfekt, ich brauche Gottes Hilfe nicht. Weißt du, Gott will eines von uns lehren, abhängig zu sein von ihm. Abhängig zu sein von ihm. Abhängig zu sein von ihm. Und deshalb erlaubt uns, Fehler zu machen. Petrus kommt zu mir auf dem Wasser, verstehst du? Jesus nimmt den Petrus und geht mit ihm auf dem Wasser. Und eine ganze Weile ist alles perfekt. Und dann zeigt der Herr ihm, Petrus, sobald du auf dich selbst schaust, auf die Wellen schaust, auf den Sturm schaust, auf deine Brüder im Schiff schaust, weißt du, das ist so vieles, was dort im Boot passierte, warum Petrus zu sinken anfing. Da ist nicht nur, dass er die Welle gesehen hat, dann hat er die Brüder gesehen, den Thomas, Johannes, oh guck mal, ich kann mit dir Jesus auf dem Wasser gehen. Und du? Angeberei. Verstehst du? Ein Fehler. Angeberei, Stolz, Übertreibung ist ein Fehler. Da erzählst du, da gibt es Zeugnis, was weiß ich, was du alles getan hast, und dabei war es nur die Hälfte wahr. Alles, weißt du, ich werde nie vergessen, ein Hippie damals in der Drogenszene, aus der Drogenszene in Jesus People Movement, in dieser Jesus People Bewegung, da kam ein junger Mann zu mir, und den habe ich immer mitgenommen, wenn ich unterwegs war, in den Evangelisationen, um Zeugnis zu geben, dann sagte er, du, ich kann nicht mehr mitgehen, ich gehe nicht mehr mit, Zeugnis zu geben. Inzwischen, und ich habe gesagt, ja, was ist der Grund? Weißt du, mein Zeugnis war das und das und das, aber ich habe immer mehr dazu gedichtet. Am Schluss ist ein ganzer Roman draus geworden. Übertreibung. Da stehst du, wie schlimm er da war und was er dort in Kabul, in Afghanistan, in dem Ashram gemacht hat und was er da so alles erzählt hat. Gewiss, er war dort, aber viel mehr, als er dort war. Übertreibung. Und das ist Fehler. Und man sieht diesen Fehler. Verstehst du? Dann sagt er, wenn ich mitgehe, ich möchte was anderes erzählen. Ich möchte erzählen, wie es jetzt bei mir aussieht. Was jetzt bei mir passiert. Wie ich jetzt mit Jesus lebe. Denn Bekehrung ist nur eine Sache, ein Punkt und eigentlich der dreckigste Punkt in unserem Leben. Weißt du, manche Leute sind da so happy, ich habe mich bekehrt, ich war ein Sünder, Gott hat mir Gnade geschenkt. Weißt du, das ist okay, dass du einmal sagst, aber dann, wir sollten mit dem Quatsch aufhören. Dass wir verherrlichen den Teufel mit unseren Zeugnissen manchmal, unbewusst. Wir geben dem Teufel die Ehre, wie tief er uns runtergezogen hat, wo er uns hingebracht hat. Und wir zerstören uns selbst. Ich werde nie vergessen, ein junger Mann gibt Zeugnis irgendwann so zwischendurch und dass er da im Puff war und dass er dort und dort war, überall, was er mit den Frauen alles gemacht hat, erzählt und wie Gott ihn frei gemacht hat, alles okay. Ein, zwei Jahre später heiratet ein Mädel aus unserer Gemeinde diesen jungen Mann und diese Frau kam dann zu mir und sagte, du, ich kann den Mann nicht lieben, wenn ich denke immer, er denkt an andere Frauen, wenn er mit mir schläft. Verstehst du, wir sollten auch Dinge, wenn wir bekennen, auch wissen, wo wir bekennen, wann wir bekennen, wie wir bekennen. Verstehst du, das ist nicht, dass wir die Sünden öffentlich bekennen. Das war beim Johannes den Täufer so der Fall. Aber das war nur, bevor Jesus kam und bevor Jesus die Sünde auf sich nahm. Jesus wurde zur Sünde gemacht bei der Taufe des Johannes. Da wurde er zur Sünde gemacht. Deshalb mussten die Leute dort damals ihre Sünden bekennen. Aber jetzt, nicht, dass wir alles ausbaden zu Seelenstriptease. Wir machen Fehler. Wir lernen aus den Fehlern. Auch ich als Diener Gottes, ich lerne aus den Fehlern. Ich habe so viele Fehler gemacht und ich bin glücklich, dass ich Fehler machen durfte. Und konnte. Und ich nehme diese Freiheit, ich mache weiter Fehler und geniere mich nicht, Fehler zu machen. Denn da lerne ich, da weiß ich, da bekomme ich Fingerspitzengefühl. Und ich merke plötzlich, wie wir als Menschen funktionieren. Weißt du, wie wir Menschen gelagert und gepolt sind. So, hör auf mit dem Perfektionismus. Es gibt keinen Vollkommenen, nur einer ist vollkommen. Und Jesus sagt, nicht einmal ich selbst bin vollkommen, der Vater im Himmel. Da ist niemand gut, außer Gott, als der reiche Jüngling kam. Da ist nur Gott gut. Deshalb, wir dürfen Irrtümer haben, wir dürfen mal fehlgehen. Weißt du, durch Zweifel komme ich zum Glauben. Fehler. Und alle Jünger, als Jesus auferstand, zweifelten. Alle sind weggelaufen, als er gekreuzigt wurde. Verstehst du, alle haben diesen Fehler gemacht. Hat sich irgendwo jemand entschuldigt und gesagt, lieber Heiland, vergib uns, wir sind dir weggelaufen. Wir haben nicht geglaubt an deine Auferstehung, als uns das Zeugnis gegeben wurde von der Auferstehung. Nein, die haben sich nicht entschuldigt. Sie haben weitergemacht. Judas, der hat sich entschuldigt, hat das Geld zurückgebracht. Hier, habt das Geld, ich will nichts davon. Stehst du und er grübelt über die Sünde. Und ich sage euch, es ist gefährlich, über die Sünde zu grübeln. Der Teufel kommt über die Sünde zu uns, über die Fehler, wenn wir aus den Fehlern zur Sünde machen. Ich habe den Herrn verraten. Ich habe unschuldiges Blut vergossen. Und du siehst, was dabei rausgeworden ist. Und Petrus hat auch den Herrn verleugnet. Sogar dreimal. Aber der hat nicht drum gemacht. Und ich lese auch nirgendwo in seinen Briefen oder Predigten, denkt, guck mal her, ich habe den Herrn verleugnet und der Herr ist gut zu mir gewesen. Nein, er hat weitergemacht. Paulus war ein ganz schlimmer Sünder. Er hat sehr viele Fehler gemacht in seiner geistlichen Entwicklung. Rabbiner, wollte Perfektionist werden, aber der Schuss ging da nach hinten. Und dann sagt er, Gott, was ich bin, das bin ich allein aus Gnaden, aus Erbarmen. Und wenn sich jemand rühmen will, soll sich der Gnade Gottes rühmen. Und nicht ich. So. Gott hat im Garten Eden zwei Bäume gepflanzt. Und er wusste, eines Tages werden die Menschen sich an diese Bäume vergreifen. Das wusste er. Weißt du, Gott wusste, dass das passieren wird. In 1. Könige 8, 46. Es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, steht in der Bibel. Es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Aber gleichzeitig, Gott hat für uns einen Erlösungsplan entworfen. Er hat hier den Baum gepflanzt, den Baum der Erkenntnis und gleichzeitig den Erlösungsplan. Gleich als die Eva davon gegessen hat, hat Gott die Lösung parat gehabt. Und der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Also Jesus, der dem Teufel den Kopf zertreten hat. So, Gott will ein Liebesverhältnis zu uns haben, nicht des Zwanges und blinden Gehorsams, sondern aus Liebe. Und weißt, es ist Freundschaft. Es ist eine Beziehung zwischen dir und Gott. Und Fehler machen aus uns einen guten Menschen eines Tages. Wenn wir selbst noch so schlecht sind, wenn wir selbst noch so wackelig sind auf unseren Füßen, denk nur an Radfahren, verstehst du? Auch wenn du so unsicher bist, fahr weiter, mach weiter. Und du kannst die Richtung ändern, auch wenn du falsch fährst. Ohne Sünde gibt es keine Vergebung. Ohne Krankheit gibt es keine Heilung zum Beispiel. Wir brauchen diese Dinge. Und ohne Fehler gibt es keine Heiligung. Du musst wissen, was muss ich ablegen? Was ist noch bei mir auch vom alten Menschen, vom Fleisch, vom Charakter, von der Persönlichkeit, von meinem Ego? Fehler sind zur Verbesserung da und nicht zur Verschlechterung. Versteht es? Fehler sind zur Verbesserung und nicht zur Verschlechterung. Fehler sind zur Veränderung und nicht zur Zerstörung, sondern zur Veredelung. Verstehst du, wenn etwas krumm ist, Gott will gerade biegen. Jesus betete für die Menschen, die ihn gekreuzigt haben: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, behalte ihnen diese Sünde nicht. Gott will nicht die Sünden behalten. Er hat gesagt, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist viel schwerer, als nur zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Nicht zu sündigen, nicht mehr falsch handeln und reagieren. Wir sollten keine Sünden nachtragen und nicht mehr weitermachen an der Sünde. Aufhören und dann versuchen, nicht noch einmal das Gleiche. Du weißt, was da passiert ist, wie du da hingekommen bist, was dich da reingelegt hast, wie man dich weich geklopft hat. Deshalb, wir lernen durch die Erkenntnis, durch die Vergebung, lernen wir die Gnade Gottes kennen. In der Bibel steht noch weiter ein Bibelwort, was mir auch sehr wichtig ist: Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem viel vergeben ist. Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Wer viel Mist gemacht hat. Wer viel Probleme gehabt hat und gemacht hat. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der weiß, alles ist nur Gnade. Der verlorene Sohn wusste, was Gnade, was Vergebung ist, als er nach Hause kam. Der Vater hat mir alles vergeben. Der redet nicht mehr darüber. Und der Vater hat nicht darüber geredet, als er nach Hause kam. Wer Vergebung an sich erlebt hat, der kann auch anderen Menschen dann vergeben. Deshalb, du kannst anderen Menschen nicht vergeben, solange du selbst nicht Vergebung an dir selber erlebt hast. Deshalb Kolosser Kapitel 3, Vers 12. Eine Herausforderung zum Vergeben. Und trage einer dem anderen nichts nach, vergebt untereinander. Niemand habe eine Klage gegen irgendeinen jemand unter den Menschen. Das ist nicht nur für Gläubige, sondern auch für Ungläubige. Klag nicht so viel. So, wenn du nicht klagst und erträgst und vergibst, so wird auch der Herr dir vergeben. Kolosser 3, Vers 12. Vergib und trage niemand was nach. Unser Problem ist das Nachtragen. Das ist ein Fehler. Dieser Fehler muss korrigiert werden, dieses Nachtragen. Verstehst du, was glaubst du, was für Schwanz du hinter dir herziehst? Alles Nachtragen. Nachtragen den Eltern, Nachtragen der Gemeinde, wo du warst, und den Menschen, der Gesellschaft, dem Arbeitgeber. Was weiß ich, Nachtragen dem Lehrer, Nachtragen deiner Familie, deiner Sippe. Wir haben einen Bedarf an Vergebung. Schneid den Schwanz ab. Einfach. Will ich nicht mehr. Ich will mit dem Zeugs nichts, was früher war, nichts mehr zu tun haben. Deshalb, die Vergangenheit muss gelöst werden. Dann kannst du weitergehen. Manche wundern sich, warum ist bei mir alles so schwer, so hart. Löse dich von der Vergangenheit. Dann wirst du springen und hüpfen und vorwärts kommen. Jeder hat mal versagt. Jeder hat Fehler gemacht. Und deshalb, wenn du Fehler gemacht hast und aus den Fehlern gelernt hast, wirst du nachher gütig sein. Barmherzig sein dem anderen gegenüber. Großzügig. Wenn wir Fehler einsehen, sie erkennen, zu ihnen stehen, sind wir barmherzig, verstehst? Und weißt du, da schimpfst du, da willst du jemandem eine Ohrfeige geben und sagen, was, wie fällst du da drauf, wie kommst du da drauf, warum und wieso? Und dann sagt der Heilige Geist plötzlich, und wie ist es bei dir, wie war alles bei dir? Verstehst du, und plötzlich wirst du korrigiert durch die Fehler. Weißt du, an diesen Fehler, du machst Fehler, aber durch diese gemachten Fehler wirst du später korrigiert. Und wie ist es bei dir? Weißt du, wir schimpfen und regen uns über Leute auf, die an Christus zweifeln, die irgendwie mal schwach geworden sind. Hab Gnade mit diesen Menschen. Wenn du das mal selbst durchgemacht hast, dann wirst du barmherzig sein und sagen, Gott sei Dank, dass ich nicht jetzt bin, gerade in dieser Phase. Wir sind keine Menschen, wenn wir keine Fehler machen. Roboter machen keine Fehler, aber Menschen machen Fehler. Und Gott lässt zu, dass sie Fehler machen, aber wir brauchen diese Vergebung. Vergebung für uns selbst, Vergebung für andere. Wer noch nie gefallen ist, noch nie gestrauchelt, noch nie einen Fehler gemacht hat, ich sag, der bleibt hart, unbarmherzig, Pharisäer, selbstgerecht, ein Heuchler. So, Fehler zerbrechen uns und machen uns zerbrechlich. Fehler, sie zeigen uns unsere Zerbrechlichkeit, dass wir ohne Gott nichts können und nicht sind und Mund halten sollten. Das zeigen unsere Fehler. Unsere Fehler decken unsere Schwäche auf und führen uns zur Selbsterkenntnis. Aber Herr, ich wollte dich verteidigen, ich wollte für dich sterben. Ja, und du hast dich geschämt bei diesem Mädel da. Und diesem, also er sagte ja, du warst auch mit Jesus von Nazareth. Fehler lösen bei uns einen Prozess der Selbsterkenntnis. Fehler machen macht uns demütig. Macht uns demütig, ganz klein. Entweder bitten wir um Vergebung oder wir müssen vergeben. Bei Fehlern, zwei Möglichkeiten haben wir immer. Entweder vergeben, um Vergebung bitten oder vergeben müssen. Die Fehler zeigen unsere menschlichen Schwächen und natürlich auch unsere Stärken. Beides. Und ich freue mich immer wieder, als junger Christ habe ich mich gefreut, da bin ich auch wieder rübergekommen. Das habe ich geschafft mit Gottes Hilfe. Ich konnte still sein, ich habe mich nicht aufgeregt. Verstehst du? Ich konnte schweigen, obwohl ich gespuckt hätte. Verstehst du? Das ist schon, dass du schweigen kannst. Das ist eine Gnade. Schweigen ist auch eine Gnade. Und dass du nicht zurückbellst und rebellierst, sondern du sagst, naja, ist okay, danke. So Fehler, durch die Fehler kommt etwas raus, drückt man eine Tomate. Und du siehst, wie viel Druck ist, so eine Tomate erträgt. Es kommt immer auf unsere Reaktionen. Weißt du, je größer du bist, je mehr Verantwortung du hast, desto größer ist auch der Fehler, den du begehen kannst. Verstehst du? Eigentlich war das ein ganz kleiner Fehler, was David machte. Verstehst du? Und dann kommt der Nathan und erzählt, David, kann ich dir eine Geschichte erzählen? Ja, da war ein Großgrundbesitzer, der hat 100 Schafe gehabt und da kam zu ihm Besuch und dann geht er zu dem kleinen Bauern, der nur ein Schaf hat und nimmt sein Schaf und schlachtet. Dann sagt David, du bist der Mann! Ah, der Mann ist des Todes schuldig. Und dann sagt der Prophet Nathan, und David, du bist der Mann. Du hast dem Hethiter seine Frau genommen. Verstehst du? Du bist der Mann. Weißt du, wir urteilen so schnell. Das war ein Fehler. Er hätte geschwiegen und nicht gesagt, der ist des Todes schuldig. Er sagt, das ist ein schlimmer Zustand. Verstehst du? Er hätte nur bedauert. Weißt du, er hätte nicht gleich gerichtet, gleich den Mann verdammt, auch wenn es nur Gleichnis war. Dann wäre das alles nicht passiert. Seine vier Söhne mussten sterben. Nur weil der ist des Todes schuldig. Wir reden manchmal viel zu schnell und unwissend aus Dummheit und schaufeln unser eigenes Grab. Wir häufen unsere eigenen Probleme. Ich denke nur Jakob. Verstehst du? Da geht er vom Labern, zieht aus, wandert aus, ist alles okay. Aber dem Labern fehlt ein Götze. Und dann sagt, irgendjemand von euch hat meinen Götzen mitgenommen. Unser Hausgott. Und dann sagt Jakob, bei mir passiert sowas nicht. Bei uns nicht, wir sind alles Christen. Das waren sie nicht, aber wir sind Israeliten oder was auch immer ist. Wir sind gute Menschen, bei uns passiert nicht. Und bei wem du das findest, der ist des Todes schuldig. Und was war? Bei wem hat er den Götzen gefunden? Bei seiner Rebekka. Bei seiner Rahel. Bei seiner Rahel. Und die Rahel starb, als Josef geboren wurde. Verstehst du, da hat keine große Freude an der Rahel gehabt. Wir sollten nicht so schnell reden. Das ist ein Fehler. Und wir sollten hier gerade mit der Zunge den richtigen Umgang lernen. Sprachkultur. Durch Fehler, da kommt es raus, was wir nur drin sind. Schadensfroh zum Beispiel. Weißt du, dass du dich über jemanden freust. Und weißt du, wenn dann dir die Sache passiert, dann bist du depressiv, traurig, dass man schadenfroh über dich ist. So Fehler sind immer ein Anschauungsmaterial für unser Inneres. Alles, was um uns herum passiert, das ist so ein Spiegelbild, eine Reflexion in unserem Leben. Und solange wir nichts falsch machen, kommt auch nichts raus. Und je mehr du falsch machst, desto mehr kommt raus, was doch drin ist. Und deshalb ist so wichtig, dass auf deine Reaktionen, dass du darauf achtest, wie reagiere ich, wenn das und jenes passiert, dann weißt du, was da ist. Wenn nur eine Wespe rauskommt, naja, die hat sich verflogen. Aber wenn da ständig permanent solche Wespen rausfliegen, dann muss ein Wespennest da drin sein. Immer wieder das Gleiche. Vergebung ist die innere Bremse zu lösen und sagen, ich lass los, ich gebe weg, ich konzentriere mich nicht auf die Fehler der anderen, auch nicht auf meine Fehler. Gott hat mir so viel vergeben und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ich gehe weiter, ich mache weiter. Weißt du, es ist so wichtig, nicht nur vergeben, auch vergessen. Auch das gehört. Wir müssen Gott manchmal bitten, Gott, gib uns den Geist des Vergessens, nicht nur des Erinnerns. Wir sollen Gott uns erinnern an die guten Taten, aber dass wir das Negative vergessen. Nicht vergeben und sich immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen, diese Dinge, und sich zu vergegenwärtigen. Weißt du, das ruft Satan auf den Plan. Immer wieder. Ich mache immer wieder den gleichen Fehler. Was ist mit mir los? Satan arbeitet mit Selbstvorwürfen. Und lerne aus diesen Fehlern, was du begehst. Weißt du, hätte ich bloß auf meine Eltern gehört, hätte ich fleißiger gelernt, wäre ich nicht so leichtfertig gewesen, hätte ich das aufgegeben, hätte ich durchgezogen, durchgehalten und so weiter, hätte ich dagegen was getan. Und der Teufel kommt mit solchen Argumente und du wirst deinen Lebtag nie froh. Wäre ich nicht so feige gewesen, hätte ich Nein gesagt oder Ja gesagt, je nachdem, was war's. Gott denkt nicht an unsere Fehler. Aber wir denken immer. Und wir vergegenwärtigen unsere Fehler. Und damit lähmt uns der Teufel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast und mitkriegst, aber so ist es. Es hilft ihm und er benutzt es, um wieder zurückzukommen in dein Leben. Und du kommst deshalb nicht aus dem Teufelskreis raus. So, Gott denkt nicht mal an unsere Fehler. Er fragt auch nicht dich aus, wie und was war da. Verstehst, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Nach Kolosser Kapitel 4, Vers 17. Ich soll meinen Lauf vollenden, meinen Glauben halten und mein Leben mit Gott erfüllen. Das ist weitermachen. Gott bringt uns schon wieder auf den Weg, verstehst? Und es geschieht, indem Gott Fehler zulässt und erlaubt, dass du Fehler machst oder dass andere Fehler an dir machen. Und dann spürst du, wie weh das tut. Und das geschieht oft so unbewusst und im Stillen. Das merkst du gar nicht, wie Gott so plötzlich Fehler erlaubt. Und plötzlich, da denkst du, ich mache was Tolles, was Großartiges. Und dann kommt das Heft zurück, Thema verfehlt. Gott will uns auf einen festen Grund stellen. Und Gott ist in unserer Vergangenheit, der uns die Sünden vergibt. Er selbst sagt, ja, ich weiß, was du bist. Ich weiß, du hast versagt, du hast gesündigt, du bist gefallen. Das ist alles da gewesen. Jetzt reg dich nicht so auf. Komm runter. Du bist vom Weg abgeirrt. Du bist in die Irre gegangen wie der verlorene Sohn. Du hast dich verlaufen. Du bist schwach gewesen. Weißt du, was der Herr Jesus den Petrus fragt? Hast du mich lieb? Um das geht es. Nicht um die Fehler. Hast du mich lieb? Er liebt uns. Und ich, meine Kinder, wie oft sind sie in den Dreck, in die Pfütze gefallen? Und die waren immer noch meine Kinder. Und sind bis heute noch. Verstehst? Weißt du, wir sind Gottes Kinder, auch wenn wir erschüttert werden, wenn wir schmutzig werden. Er liebt uns. Auch wenn wir die Orientierung verloren haben, uns verlaufen haben, das sind Fehler. Aber er ruft, komm zurück, komm zurück. Verstehst du, immer wieder, er findet einen Weg, um uns wieder auf den Weg zu bringen. Seine ewigen Arme sind immer noch ausgebreitet, preis Gott. Wir werden immer erwartet vom liebenden Vater. Und deshalb verliere nie das Bild des liebenden Vaters. Hast du mich lieb? Auch wenn du Fehler machst. Gott stellt uns wieder her. Er bringt uns wieder auf die Beine. Fehler, weißt du, was Fehler sind? Schönheitsfehler an dir. Das sind Schönheitsfehler. Jesaja Kapitel 31, nein, Jeremia 31, Vers 34. Und hier heißt es, ich will dir vergeben. Und hör mal zu, was er dir alles vergibt. Nicht nur deine Sünden, da ist gar nicht die Rede von Sünden. Alle deine Schwächen, deine Fehler, dein Versagen, deine Missetaten. Ich vergebe dir. Klag dich nicht an. Und ich will nicht mehr an deine Sünden denken. Gott vergibt uns die Fehler und er will nicht mehr an unsere Sünden denken. Er vergibt und er will nicht, dass du dich daran erinnerst. Und unser Problem ist, das ist unser großer Fehler, immer wieder erinnern. Weißt du, immer wieder erzählen, wie dieser Junge aus der Jesus-Bibel-Bewegung, erzählen, was er früher alles gemacht hat und wie sein Leben verlaufen ist und wie tief er gesunken war. Das verherrlicht den Teufel. Red nicht mehr darüber. Schweig darüber. Es geht niemand was an. Jesus hat vergeben deine Sünde. Warum willst du wieder rausholen? Gott hat ein großes Schild hingestellt. Dort, wo die Sünde ist, Angeln verboten. Verstehst du? Angeln verboten. Du darfst nicht angeln. Aber der Teufel versucht immer, holen wir wieder raus. Wie war das? Diese ganzen Flüche. Weißt du, deshalb hört auf mit diesen ganzen Flüchsyndrome da, verstehst du, zu suchen. Meine Ahnen, meine Vorfahren. Wir sind zu Christus gekommen. Jesus hat uns gewaschen, gereinigt, angenommen als seine Kinder. Wir sind getauft. Wir haben einen Bund mit Gott geschlossen. Und wir sind vor Gott schuldlos, unschuldig. Weißt du, wir sind alle sündenlos. Und deshalb, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, nicht, was ihr gesündigt habt. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Und du musst, wenn du Zeugnis gibst, und du warst ein Drogensüchtiger, ein Dealer, hast, was weiß ich, alles getrieben und gemacht, das alles ist vorbei. Ich bin tot. Jetzt lebt Christus in mir. Und das andere interessiert mich nicht mehr. Der ganze Dreck interessiert mich nicht mehr. Aber wir interessieren uns so viel noch für Vergangenheit. Ahnenforschung. War dein Vater Freimaurer oder Großvater? Und dann wühlen wir da im ganzen Mist. Und mein Vater hat einmal, war Bauer, wenn du in der Scheiße rührst, stinkt die Scheiße. Wenn du sie nicht berührst, stinkt sie auch nicht. Das ist eine Wahrheit. Verstehst du? Rühr nur rum, verstehst du? Und so viele rühren da drin, immer wieder versuchen, was habe ich falsch gemacht? Nein, und das stinkt. Und wir wundern uns um den religiösen Gestank in unserer Umgebung. Verstehst du? Kannst du das beste Parfüm nehmen, wird nützt nichts. Rühr nicht rum, erzähl nicht drüber, sprich nicht drüber. Das sind die Fehler. Die Zungensünden. Weißt du, du redest in Zungen, nicht im Heiligen Geist, sondern im Geist des Teufels. Wenn du über die Dinge redest aus der Vergangenheit. Und diese Dinge werden wachgerufen. Versteh mich richtig, wo kommen meine Probleme her? In Hiob Kapitel 8, Vers 12, Gott will uns die Sünden vergeben. Ich will vergeben alle deine Fehler und nicht mehr an deine Sünden denken. Ich will vergeben alle deine Fehler. So viel kannst du gar nicht machen. Ich will dir alle Fehler vergeben. Weißt du, wenn du nur einen Fehler am Tag machst, aber so viel du begehst höchstens in der Woche mal einen Fehler. Wir wundern uns und fragen uns, kann Gott mir das vergeben? Kann er das vergessen? Wirft er mir das vor? Weißt du, du musst nicht gleich eine Katastrophe draus machen, aus einem Fehler zu kurz kommen, dass deine Kräfte erschöpft waren, dass du ausgebrannt bist, dass du wolltest helfen, du wolltest dienen, du wolltest, was weiß ich, ein guter Mensch sein und hast nicht geschafft. Gott sagt, ich will nicht mehr daran denken, wie ich vergebe. Und meine Bibel sagt, bei Gott ist viel Vergebung. Fehler haben eine ganz starke psychologische Wirkung. Weißt du, jedes Mal, wenn du einen Fehler begangen hast, stehst auf und sagst, jetzt mache ich von vorne, jetzt fange ich von vorne an. Für mich war es immer ein Glücksfall, immer, wenn ich ein neues Heft hatte. Weißt du, ich habe dann eine Seite rausgerissen, habe ich gedacht, jetzt ist die Seite schlecht. Und dann habe ich wieder weitergeschrieben, aber das neue Heft. Und Gott gibt uns ein neues Heft, einen neuen Anfang und sagt, so, jetzt kannst du schreiben. Wie werde ich mit meinen Fehlern fertig? Soll ich dir sagen? Willst du das wissen? Der Meister, der Künstler ist in dir. Der Perfekte ist in dir. Ich weiß nicht, ob ich schon hier die Stallpredigt gehalten habe, aber eine gute Predigt, die mir sehr gut gefallen hat, diese Stallpredigt, der ist ein Pferd, der macht Mist. Und weißt du, dann muss er diesen Mist rausfahren aufs Feld, seinen Mist. Und dort aufs Feld wird sein Mist als Düngemittel verwendet und so weiter. Und dann wächst Weizen draus und dann wird wieder genährt und so weiter. Und du siehst, was aus dem Mist passieren kann. Nutzen. Da wächst Weizen, Hafer oder was auch immer ist. Nur dein Mist, das sind deine eigenen Mängel. Wenn die beseitigt werden, rausgeschafft aufs Feld, dann kann Weizen wachsen. Verstehst du? Mit Mühe trage und diesen Mist raus und auch wenn es schwerfällt und es stinkt hinter dir noch ein bisschen, fahr raus aufs Feld. Und bleib gelassen, getrost und ruhig. Und schimpf nicht. Dieser Mist, das ist dein Mist. Und dein Dung bringt dann diese Sache wieder zum Vorschein, was Neues. Viele überlassen die Fehler Gott und das ist falsch. Gott kann mit deinen Fehlern nichts anfangen. Weder mit deinen Sünden noch mit deinen Fehlern. Also, er ist damit fertig, hat Jesus ans Kreuz gebracht und am Kreuz sind die Fehler alle gesühnt, alle Sünden gesühnt. So, Gott interessiert sich nicht für deine Fehler. Nein, die Fehler sind für dich da, nicht für den lieben Gott. Damit du jetzt mit der Hilfe Gottes lernst, die Kraft Gottes anzuwenden. Gott bittet dich, arbeite mit jetzt. Und ich helfe dir, wenn du machst, wenn du bereit bist abzulegen, ich werde dir helfen. Aber wenn du nicht bereit bist, wird er dir auch nicht helfen. Wir müssen also unseren Willen aktivieren, um diese Dinge nächstes Mal besser zu machen. Zunächst einmal mit Mühe und Fleiß an uns selbst arbeiten. Und wenn wir das tun, arbeitet Gott an uns. So, und was ist, wenn uns nicht die Sache gelingt? und nicht geht und nicht klappt, dann dürfen wir der getrost Gott überlassen und sagen, Herr, ich habe mein Bestes gegeben, was ich konnte. Ich tat, was ich konnte, aber anders ging nicht. Wie werde ich mit meinen Fehlern fertig? Fange an, wo du willst. Irgendwo fang von links nach rechts und dann geh mal im Kreis rum. Und du wirst genug zu tun haben. Fang irgendwo an. Vielleicht bist du ein Egoist, kannst dich schlecht beherrschen. Vielleicht geht es dir immer wieder mit der Wahrheit durch, dass du Notlüge auf Notlüge fabrizierst. Vielleicht verlangst du von anderen mehr als von dir selbst. Verstehst du, das sind Fehler alles. Vielleicht bist du unpünktlich, unzuverlässig, kein Preuße. Ja, vielleicht bist du geizig, eifersüchtig, geschwätzig, überheblig, verachtlich. Naja, der Zöllner, da was will denn der? Dann fang irgendwo an. Fang irgendwo an. Entscheide dich für irgendetwas. Setz irgendwo an. Fang bei dem Kleinsten an. Wenn du den kleinen Teufel gedemütigt hast und er sein Haupt gebeugt hat, dann werden alle nacheinander auch ihr Haupt beugen. Aber du musst irgendwo anfangen. So wie Bille sagt, zuerst mal mit Kopfschmerzen. Vielleicht für die Kleinigkeiten. Das, was du glauben kannst. Ein junger Mönch ging zu einem alten Mönch und fragte, was muss ich tun, damit meine Gedanken, die mich belästigen, und so weiter, die gehen mir im Kopf, die gehen mir nicht aus dem Kopf raus. Wie kann ich diesen Gedanken, diesen negativen Gedanken widerstehen? Und da sagt der Mönch, streite nicht wieder alle, sondern bekämpfe zuerst mal einen Gedanken. Nicht die ganzen vielen Dämonen und was weiß ich, Teufel und Sünden und Süchte und Untugend. Eine mal. Wenn du mit der einen zuerst mal fertig geworden bist, bekämpfe die eine. Hast du diese überwunden und diese gedemütigt, dann geh zu den nächsten. Und du brauchst Erfolgserlebnisse bei der Korrektur von Fehlern. Und einmal bist du perfekt. Fang an der Stelle, wo du dich entscheidest, da zu arbeiten. Zuerst an diesem Punkt, mach nicht zu viel. Viele Christen, die machen da, oh Herr, vom Scheitel bis zur Sohle. Unsinn. Unser Leben ist Stückwerk und stückweise. Und wir müssen stückweise verbessert, aufgearbeitet werden. Alles ist Stückwerk. Die Bibel sagt, alles ist Stückwerk. Und wir müssen mit Liebe an der Sache rangehen. Glaube, Hoffnung, alles vergeht, alles ist Stückwerk. So jeder Fehler setzt dir, wenn du nicht beseitigst, eine neue Maske auf, neue Frömmigkeit, was auch immer ist. Und mit der Zeit wirst du gar nicht mehr merken. So wie wir gehört haben beim Hitchcock, wir werden am Schluss verstockt. Wir merken nicht mehr, dass mit uns was nicht mehr stimmt. So, mit jedem bewältigten Fehler wird eine Maske runtergelegt oder runtergerissen. Und bei der Arbeit an diesen dunklen Stellen in deinem Leben und so weiter, beachte drei Regeln. Zuerst einmal, die erste Regel ist Stille sein. Komm wieder aus diesem Punkt. Fass alles in stiller Betrachtung vor Gott. Bedenke, mach die Gedanken drüber und sag, Herr, ist das wirklich so? Siehst du mich so mit diesen Augen? Erforsche mich, Gott. Verstehst du? Prüf dich, sei still vor Gott. Und schau ohne Beschönigung in deinen Fehler hinein, in das Problem hinein, in dein Herz hinein. Warum fällt es mir so schwer? Was ist der Grund? Weil ich ständig um Ausreden suche. Wir haben so viele Ausreden. Stille sein, red nicht so viel. Versuch nicht immer auszureden, dich entschuldigen. Ich bin zu schwach, ich bin zu krank und was weiß ich. Und hör auf, zu viel nachzudenken. Bete Gott lieber an. Vor allem dann nicht, wenn es um persönliche Fehler geht und um Klarheit in persönlichen Dingen. Weißt du, der Teufel will nur Aufmerksamkeit in uns erzeugen, dass wir bestimmte Dinge aufmerksam werden. Beachte die Dinge gar nicht, still sein. Das ist die erste Regel, die ich dir empfehlen würde. Steh zu diesen Sachen. Das ist so. Danke, Herr. Ich kann nicht anders. Du hast mich so geschaffen. So bin ich programmiert. Ich weiß, ich muss da mich verbessern, aber ich schaffe das nicht. Bitte hilf mir. Und dann still sein. Und dann warte auf Gottes Hilfe, auf Gottes Stunde. Weißt du, Rom ist auch nicht in einem Tag gebaut worden. Und Gott hat auch 7 Tage gebraucht, um die Welt zu schaffen. Ob das 7000 Jahre oder 700.000 Jahre oder 7 Millionen Jahre waren, spielt keine Rolle. Wir sollen nicht davonlaufen oder verdrängen, sondern wir sollen einfach sich stellen der Sache, dass wir stille sind und einfach Gott überlassen. Und dann diese Seele entrümpeln. Weißt du, in so vielen Seelen sind so viele Totengebeine drin. So viel, da sind lauter Siehst du, sagt nicht umsonst, Mord, Ehebruch und was weiß ich, was noch in deinem Herzen drin ist. So viel Mord. Was glaubst du, wenn du dein Herz aufmachen würdest und reingucken würdest, wie viele Leute hast du verdammt, verurteilt, gerichtet? Das muss alles, diese ganzen toten Gebeine müssen raus. Denn so wie du richtest, wirst du gerichtet. Wie du verdammst, wirst du verdammt. Wie du vergibst, wird dir vergeben. Wie du segnest, wirst du gesegnet. Deshalb räume diese Rumpelkammer aus. Und überspiel es nicht. Sonst hast du keine Ruhe in dir. Dann suche nach etwas Besserem, nach Ersatz. Das Nächste. Weißt du, so legt man viel ab. Was ist besser? Du musst zuerst etwas haben, etwas loslassen und weggeben und dann kannst du was Besseres empfangen. Und solange du nicht losgelassen hast, kannst du nichts Neues bekommen. So, wo bin ich verwundet worden? Wie auch immer. So, hör auf, dich zu entschuldigen. Sei bereit, auch nicht andere zu beschuldigen, sondern sagen, Gott, ich lege es alles in deine Hände. Ich beschuldige niemand und ich entschuldige mich auch nie für niemand und für nichts. Ich lege es alles in deine Hände und gehe hin und sündige hinfort nicht. David sagt einmal, meine bösen Taten erkenne ich. Meine Sünde steht mir immer wieder vor Augen. Da hat er sich gequält, weil er Jesus nicht gekannt hat. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Nein, Gott hat die Sünde vergeben. Aber der hat die Dinge nicht aufgearbeitet. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Weißt du, er blickte immer auf das, was gewesen ist mit diesem Nathan und diesem Uriah und der Bathsheba. Er hat sich selbst bestraft. Und so viele Menschen bestrafen sich selbst. Sind ihre eigenen Gerichtsvollzieher. Versuche, den Wurzelgrund deines Fehlers aufzudecken. Warum tust du das? Aus was für Motiv? Wem täuschst du? Wem spielst du was vor? Weißt du, viele Fehler sind nur Fortspiele und Täuschungen mit. Wir machen was vor. Wir denken, wenn wir wegschmeißen, aufgeben und so weiter, dann merkt es niemand. Nein, irgendjemand kommt drauf. So täuscht niemand. Und eines der schlimmsten Sünden in der Urgemeinde war Täuschung. Christen sind gute Täuscher. Theaterleute, die spielen was vor. So, und da kommt dieser Ananias und die Sapphira. Ihr kennt ja diese Geschichte, die Sünde der Übertreibung. Eine Sünde. Sie haben den Geist auf, beide, Ananias und Sapphira, weil sie Gott was vorspielen. Sie spielen nicht nur der Gemeinde. Petrus hat gar nicht groß Notiz genommen. Der fragt nur, weil er es irgendwie Unruhe merkt vom Heiligen Geist, habt ihr wirklich so teuer den Acker verkauft? Verstehst du? Und die Sünde der Übertreibung. Und sie gaben den Geist auf. Warum viele Christen schon den Heiligen Geist aufgegeben haben. Ich will nicht hart sein, aber bei vielen ist der Heilige Geist ausgezogen, weil sie übertreiben. Viele spielen den Hilflosen, sagen, hier kann ich nichts tun, verstehst du? Das ist schon eine Übertreibung oder Untertreibung. Weißt du, Gott erwartet von jedem Bekehrten. In der Gemeinde, wo ich zum Glauben kam und die mir die ersten Gehversuche beigebracht haben, die haben einen Satz immer gehabt, wir müssen mit der Sünde brechen. Immer wieder habe ich da von der Kanzel die Worte gehört. Wir müssen mit der Sünde brechen. Sünde ist vergeben, aber jetzt müssen wir die Macht der Sünde brechen. Mit der Sünde brechen. Egal was es ist. Für die war alles, was nicht göttlich war, mit der Sünde brechen. Jesus sagt auch, geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Und jeder kann mit dem Sündigen aufhören, wenn er will. Mit Fehler machen, aufhören, wenn er will. Das ist ein Akt des Willens. Du brauchst andere Motive, andere Ziele, andere Interessen, andere Vorbilder, eine andere Bewusstseinsebene und dann kannst du sündlos, sündenfrei, dämonenfrei und was weiß ich, welche noch Freiheiten da sind, leben. Weißt du, du sollst aufhören zu sündigen und Jesus sagt auch ganz klar, warum? Auf dass nicht noch was Schlimmeres passiert. Und wenn du die Stimme des Heiligen Geistes nicht gehorchst und weiter sündigst an dem, was der Herr dir vergeben hat, wo der Herr dich gereinigt hat, wo der Herr dir geholfen hat, wo der Herr dich gelehrt hat, er lehrt zwei oder dreimal ganz besonders, verstehst du, These, Antithese, Synthese. Weißt du, und wo du es nicht gemerkt hast, dann wird Verstockung eintreten. Wenn du nicht mit der Sünde brichst, mit der Sünde nicht aufhörst, verschlimmert sich die Lage, verschlimmert sich deine Gesundheit, verschlimmert sich das Problem. Das kann man Gift drauf nehmen. Also, geht dem Problem nicht einfach aus dem Weg, sondern brich mit der Sünde. Ja, zuerst habe ich gesagt, ich kann das gar nicht. als ich das so die ersten Predigten hörte, wer soll da überhaupt noch selig werden? Brich mit der Sünde. Und je mehr ich versuche, mit der Sünde zu brechen, desto schlimmer habe ich gesündigt. Nur nebenbei. Verstehst? Weil der Teufel unterstützt das noch, denn das Fleisch. Und sagt, ja guck mal, du kämpfst, du schaffst es doch nicht. Bis ich dem Heiland gesagt habe, Heiland, ich schaffe das nicht. Weißt du, ich bemühe mich und je mehr ich versuche, nicht zu sündigen, mit der Sünde zu brechen, desto mehr bricht die Sünde in mir rein. Bis unser Bauer gekommen ist. Weißt du, Bauern, die Bauern sind schlau. Entschuldigung. Und Gott segnet die Bauern. Und er sagt, da kommt der Bauer. Und er erzählt, und das hat mich so fasziniert, was der erzählt. Also, er wohnt da, ist in seinem Zimmerchen, und da kommt der Teufel, klopft an die Tür, und er macht die Tür auf und kriegt eins unter der Gürtellinie. Und da liegt er wieder auf dem Boden für eine Weile und kann nicht mehr weiter. So, Fehler. Wie bearbeite ich meine Fehler? Und dann passiert das immer wieder. Da klopft er an die Tür, und du weißt ja auch, wenn bei dir jemand an die Tür klopft, da denkt, da ist jemand da. Und dann macht die Tür auf und du wirst aufmachen. Und dann klopft wieder, und da ist wieder der Teufel. Und wieder so, Tiefschlag. Und dann sagt er dem Heiland, was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Dass der Teufel immer kommt und mir so einen Tiefschlag gibt. Dann sagt der Herr Jesus, du, ich bleibe bei dir. Und du bleibst bei mir heute. Und ich übernachte hier bei dir. Und wenn wieder der Teufel kommt, dann gehst du nicht an die Tür, dann gehe ich an die Tür. Und so ist die Geschichte, was der Bauer mir erzählt hat oder in der Gemeinde erzählt hat. Wie werde ich mit der Sünde fertig? Und dann geht Jesus an die Tür, als der Teufel anklopft. Und als der Teufel Jesus sieht, dreht er sich um und haut ab. Genau das ist das Problem, wie man bäuerisch sowas löst. Verstehst du, nicht selber an die Tür gehen, sondern den Heiland an die Tür schicken. Und bei dem Heiland bleiben. Der Heiland soll bei einem bleiben. Verstehst du, der kann nicht an die Tür gehen, wenn er nicht bei dir ist. Ein Fehler. Und der Fehler war, dass er immer an die Tür gegangen ist. Dass er immer sich dem geöffnet hat. Dass er immer mit dem Teufel diskutiert hat. Und der Teufel kommt immer, wenn du mit ihm diskutierst. Das sind ein paar Rabbiner, die unterhalten sich. Wie kam der Teufel, wie hat der Teufel die Sintflut überlebt? Eigentlich wäre es undenkbar. Aber wie hat der Teufel die Sintflut überlebt? Und die unterhalten sich, diese Rabbiner. Und dann einer sagt dann, ja, ich glaube, ich weiß, wie das ist. Da kam dieser störrische Esel. Und dann haut der Noah dem Esel so auf den Hintern und sagt, du alter Teufel, geh in die Arche. Und so kam der Teufel in die Arche. Du alter Teufel, geh in die Arche. Du siehst Kleinigkeiten. Da steckt eine große Botschaft da drin. Wir schmunzeln. Aber ich will versuchen, auf humorvolle Art und Weise dir die Gnade Gottes weiter zu vermitteln. Verstehst du? Du alter Teufel, geh in die Arche. Du solltest den Teufel aus deinem Sprachschatz rausradieren und nicht benutzen. Wir brauchen den gar nicht. Wir haben Jesus. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben den Vater. Wir haben die Erzengel. Wir haben die Herrlichkeit Gottes. Und wir sollen uns in der Herrlichkeit Gottes aufhalten. So. Versuche, andere Interessen, andere Ziele zu verfolgen. Andere Werte in deinem Leben aufzubauen. Jesus, nicht den Teufel. Und heute Nacht kämpfe ich mit dem Teufel. Du liegst wieder auf dem Boden und wimmerst. Lass Jesus ran. So, Gott zeigt uns viele Dinge. Weiter, fass einen Entschluss. Wie werde ich Fehler überwinden? Wie werde ich mit meinen Fehlern fertig? Glaube und Tat. Glaube und Werke gehören zusammen. Unzertrennlich. Tu was. Auch wenn es keinen Sinn hat, tu etwas. Komm zu einer Entscheidung und schlag eine Richtung ein. Und wenn es falsch ist, wird Gott dich schon korrigieren. Wird dich schon auf richtiger Bahn bringen und es schaffen. Du musst einfach nur etwas unternehmen. Und das ist die erste Veränderung. Du gehst in eine Richtung und der Herr sagt, nein, kalt, 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 kalt. Dann gehst du wieder zurück und gehst woanders hin. So weit, bis dein Leben reif ist und gewachsen und du mündig geworden bist vor Gott und dich so entwickelt hast, wie Gott dich haben wollte. Wir müssen eines lernen, allein von der Gnade Gottes zu leben. Verstehst du? Sonst werden wir kein siegreiches Leben haben. Der Geist ist willig. Mit dem Herzen willst du, mit der Seele willst du, mit deinem Glauben willst du, mit deinem Verstand willst du. Aber das Fleisch ist schwach. So, der Mensch reift auf einer spiralenförmigen Art und Weise so immer wieder Stück für Stück zu, entwickelt sich aufwärts. Entwickelt sich näher Gott zu Gott. Echter Glaube macht fortlaufend weiter, gibt sich nicht auf, fängt immer wieder von vorne an, jeden Morgen, jede Woche, jedes Jahr wieder neu. Deshalb ist es so schön, wenn man Geburtstag hat und sich was vornimmt für das neue Jahr oder Silvester. Also wieder auf eine neue Stufe, einem neuen Level zu stehen, sich immer wieder was vornehmen. Das ganze Leben ist ein ständiges Anfangen. Wie wachse ich? Wie reife ich? Einfach wieder anfangen. Weißt du, wir werden geboren und wir fangen an. Mit nichts. Und wir lernen wieder, wir entwickeln uns. Wir werden erwachsen und wir fangen wieder was an. Verstehst du? Und wieder die Ehe, die Familie, die Kinder, Haus, haben wir sowas noch nie vorher gemacht. Aber jetzt lernen wir wieder was Neues, entdecken was Neues. Wir sterben und wir fangen wieder an. Mit nichts. Du gehst rüber ins Jenseits und nimmst gar nichts mit von dieser Welt. So, wir sollen immer wieder bereit sein, anzufangen nach jeder Verletzung, nach jeder Enttäuschung, nach jedem Schicksalsschlag, nach jeder Krankheit neu anzufangen, nach jeder Operation, nach jedem Verlust, nach jeder Krise neu anzufangen. Lust haben, morgen. Weißt du, Gott hat am Abend nichts mehr gemacht. Da heißt es erst aus Abend und Morgen. Gott ist komisch hier. Die Hebräer sind komisch. Verstehst du, aus Abend und Morgen wurde ein neuer Tag. Und Gott sagt, morgen, um diese Zeit. Morgen. Du solltest dem Morgen eine Chance geben in deinem Leben. Wir sollten fortlaufend weitermachen. Morgen. Morgen werde ich diesen Fehler nicht mehr machen. Und du machst vielleicht doch diesen Fehler. Aber übermorgen. Ganz gewiss. Weißt du, wir müssen uns vornehmen. Und je mehr wir uns vornehmen und je öfter wir uns vornehmen, weißt du, das ist Programmieren. Vornehmen, vornehmen, vornehmen und nochmals vornehmen. Wir dürfen immer wieder bei Gott anfangen, nach jedem Versagen, nach jedem zu kurz kommen. Weißt du, es ist vielleicht traurig, du sagst, es ist traurig, dass ich immer wieder so anfangen muss, aber anders kommst du nicht hoch. Immer wieder dich hochrappeln. Und es ist tröstlich für mich, immer wieder anfangen dürfen und können. Und dass Gott uns erlaubt. Matthäus Kapitel 9, Vers 9 bis und die folgenden Verse, sagt der Heiland, als er dort predigt. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und lernt, um zu verstehen, was es heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern die Sünder. Verstehst du, die Fehlerhaften, die Versager, nicht die Gesunden. Die laufen, die machen keine Probleme. Unsere Fehler können wir wirklich zum Heiland bringen. Die können wir. Und wir dürfen zum Heiland kommen und sagen, Herr, ich habe schon vorgestern, ich habe mich so bemüht, so, ja, es ist ein Kampf. Eine ganze Nacht müssen wir manchmal vielleicht mit Gott ringen. Petrus durch seinen Fall ist ein mitfühlender Apostel geworden. Weißt du, er hat große Fehler gemacht. Und ständig die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann nochmals, weil der Herr ihm sagt, weißt du, wir lernen, wir lernen. Weißt du, die Frage ist, weißt du, ich habe darüber nachgedacht, als ich heute Abend mich vorbereitet habe. Ich habe nachgedacht, wie kam Petrus eigentlich zu dem, in dem Hof des hohen Priesters, verstehst? Weißt du, der Teufel lenkt oder Gott lässt zu, verstehst? Johannes konnte beim hohen Priester ein- und ausgehen, der Apostel Johannes. Aber der Petrus war unbekannt und der Johannes nimmt den Petrus rein. Weißt du, ein Bruder, ein Apostel nimmt dich im Hof des Pilatus, des hohen Priesters rein. Und der Petrus wärmt sich am Feuer dort und dergleichen, da kommt die Magd. Verstehst du, wäre Petrus in den Hof nicht reingetreten, wäre auch das gar nicht passiert. Wäre er in Galiläa geblieben oder im Garten Gethsemane, wäre das alles nicht passiert. Aber er wollte auch sehen, was passiert mit meinem Jesus. Johannes geht rein. Johannes kann es verkraften. Johannes wird eingelassen zum hohen Priester, aber der arme Petrus nicht. Und der Johannes sagt, also den kenne ich, den kannst du auch mit reinnehmen, der gehört auch zu mir. So, und du siehst manchmal, andere bringen dich in eine Situation, andere können das verkraften, aber du nicht. Andere machen da keinen Fehler, aber du. Verstehst du? Und andere werden nicht schwach, aber du wirst schwach in der ganzen Geschichte. So, Petrus hat sich überschätzt. Der hat gesagt, was, der Johannes, guck mal, der steht drin und dem passiert nichts. Und zu dem Johannes kam kein Mädel und niemand sagte, du bist auch mit diesem Jesus gewesen. Den kannte man im Hof. Und er stand zu seiner Geschichte. Aber der arme Petrus, der wurde eingeführt. Weißt du, du wirst manchmal reingeführt, damit du lernst. Weißt du, ich bin auch immer wieder in Dinge reingezogen worden, unbewusst. Da kommt ein amerikanischer Pastor und ist mein Gast in Heilbronn und dann sagt er zu mir, Bruder Matthäus, ich habe einen Termin, Ich dachte, Mensch, der kennt doch hier niemand. Ich habe einen Termin, zieh den besten Anzug, den du hast und so weiter, ich lade dich ein. Und er ladet mich ein in so Freimaurerloge. Er war ein Freimaurer. Verstehst du? Und da versucht er mich einzuführen und mich da bekannt zu machen. Mein Pastor, oder hier bin ich bei ihm zu Gast und stelle mich vor, darf sogar sprechen. Er darf dort sprechen. Und dergleichen dachte ich, guck mal an, mein Bruder, der evangelisiert bei mir, der predigt bei mir. Verstehst du, der kann sich das leisten und so weiter. Und dann habe ich zuerst mal nachgeguckt, was das alles ist. Andere Leute, unbedarfte Leute, unschuldige Leute, weißt du, die denken sich nichts dabei. Denen macht es nichts aus. Aber du kommst in Teufels Küche. Und dann musste ich so schnell wie möglich, ich war nur ein einziges Mal dort und dann habe ich damit mit dem Zeugs nichts mehr zu tun haben wollen. Aber einfach auch etwas gelernt. So schnell wirst du verführt und irgendwo eingeführt und irgendwo eingeladen. Und weißt du, bist kaum hier draußen auf dem Hof, da kommt schon jemand und gibt dir einen Zettel, lade dich ein zu der und der Veranstaltung. Verstehst du, und wirst schon reingeworfen. Und plötzlich verlierst du diesen kindlichen Glauben, das, was du hier gelernt hast, das, was Gott dir hier gegeben hat, das verlernst du. Da wirst du bequatscht, besudelt und bespuckt und bebetet und was weiß ich was. Und dann am Schluss weißt du nicht, wo dein Kopf mehr steht. Und dann brauchst du wieder die Gnade Gottes. Weißt du, Johannes hat den Petrus reingeführt. Nichts dabei gedacht. Petrus hätte nicht gesündigt, wenn Johannes ihn da nicht reingebracht hätte, diesen Palast, liest er Johannes 18. Weißt du, Petrus, das war sein Fall. Und weil er sich auf Menschen verlässt, weil er sich da sich profiliert, ja, der kennt mich, der Johannes, der bringt mich rein, der hat mich mitgenommen. Warum hat Gott das zugelassen, fragst dich. Gott hat es nicht verhindert. Warum hat er Petrus nicht gehindert, in den Palast hineinzugehen? Warum hat er nicht Nein gesagt? Warum hat er kein negatives Gefühl gehabt? Weißt du, die Sache ging nicht. Weißt du, das war nicht so koscher. Er hat es gespürt. Hier geht das nicht gut mit dem Herrn Jesus. Der hätte draußen bleiben müssen. Weißt du, der hat auf seine innere Stimme nicht gehorcht. Der hätte viel mehr auf seine innere Stimme hören. Hier hast du nichts zu suchen, Peter. Du hast nichts zu suchen. Aber Gott erlaubt, dass der Johannes ihn da einführt. Das ist ein Mitbruder, Mitschwester, was die für Fehler manchmal machen. Und der Johannes hat sich nicht gedacht, aber er schreibt natürlich ganz groß über diesen Sündenfall von Petrus, den badet er aus. Der wird auch seine Strafe gekriegt haben. Weißt du, nicht umsonst hat man ihn in Pech getaucht und auf die Insel Patmos geworfen später. Weißt du, der hat auch sein Lehrgeld gezahlt, weil er seinen Bruder damit reingezogen hat in etwas. So, Petrus hätte nie ein Führer der Gemeinde werden können, leitender Evangelist der Frühkirche oder Urkirche, ohne dass er diese Kurse des Versagens, des Fallens, des Strauchens nicht durchgemacht hätte, wäre nie ein Apostel geworden. Weißt du, Satan hat seine Agenten überall, auch in den frommen Zirkeln, überall, in den Gemeinden, überall. Und der Teufel versucht auch so einen Petrus. Weißt du, obwohl er große Erkenntnis hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, aber morgen nützt das nichts mehr. Du musst jeden Tag diese Erkenntnis haben. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nicht nur einmal, so zufällig, so Blitzgedanken. Jesus betete für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhört. Weißt du, und der Glaube hat nicht aufgehört. Der Herr hat ihn aufgesucht. Petrus brauchte diese Erfahrung. Als gebrochener, mitfühlender Mann steht er nachher und er sagt, Gott hat mich so und so geführt. Auf dem Apostelkonzil. Petrus wäre nie Petrus gewesen, der wäre nie zum Cornelius gegangen, wenn er nicht zuerst so in Gottes Mühle gewesen wäre. Zerbrochen, geknickt, Fehler gemacht, als Versager. Aber Gott benutzt ihn am Pfingsten, dass er aufsteht und dass er frei predigt. Gott benutzt ihn, aber zuerst mal war der Zerbruch oder die Heilung von diesem Lahmen an der Tempelstür. Weißt du, du musst den Petrus sehen. Der Petrus sagt zu diesem Lahmen, schau uns an, schau mir, eigentlich heißt es richtig übersetzt, schau mir in die Augen. Verstehst du, das sagt er, schau mir in die Augen, bevor er ihn aufrichtet, auf die Beine stellt, schau mich mir in die Augen. Und Petrus hat geweint gehabt, denn er weinte bitterlich, wie er versagt hat. Diese Augen waren geklärt und Augen sind die Fenster der Seele. Schau mir in die Augen. Und dann da sprang auf, als er in die Augen guckte, wie hypnotisiert und läuft und läuft und läuft. Und jubelt. Und 5.000 Menschen kamen zum Glauben. Das ist, schau mir in die Augen. Petrus hätte nie sagen können, schau mir in die Augen. Wenn du mit dem Hund spazieren gehst und ein Fremder begegnet dem Herrchen, der Hund guckt zuerst in die Augen. Guck ihm in die Augen. Sind die Augen klar, ist der Mensch klar. Sind die Augen nicht klar, ist der Mensch auch nicht klar. Und mit den Menschen wird das auch nicht klarkommen. So, während der 7 Wochen da über Pfingsten, oder bis zu Pfingsten, wo das passierte, weißt du, die haben nicht geschimpft übereinander, sondern die haben in sich waren geknickt. Wir haben unseren Herrn verleugnet. Und wir haben das, ich habe das getan. Ich habe mir zu viel vorgenommen. Und dann schreibt Petrus in 1. Petrus 2, Vers 2 und 22 dann und so weiter. Dann schreibt er, wir wissen, oder Petrus sagt hier, wir wissen, dass wir in den Fußstapfen Jesu gehen. Keine Sünde hat er getan und so weiter. Und er hat uns ermutigt, aufzuhören zu sündigen. Und das ist, Jesus hat uns ermutigt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Hör auf zu sündigen. Er hat uns ermutigt. Die ganze Bibel ermutigt uns, sündige nicht. Wenn du redest, sündige nicht. Wenn du gibst, sündige nicht. Guck mal, Ananias und Saphira geben und die sündigen dabei. Wenn du dienst, sündige nicht. Ich bin der Größte, verstehst du? Der Größte sei euer aller Diener, steht in der Bibel. So, Gott benutze Petrus, der jammerlich versagt hatte. So, zerrüttet, gestört, weint, bitterlich, so bis ein Mann weint. Und er war in den besten Jahren, verstehst du? Normalerweise weint so ein gestandener Mann nicht. Er war sogar wahrscheinlich nur Geschäftsführer gewesen in der Fischerei in Kapernaum. Aber gerade dieser Mann weint bitterlich. Weißt du, was es bedeutet, bitterlich zu weinen? Hast du schon einen Menschen gesehen, der bitterlich weint? Nicht nur, dass er mal Tränen runterkullert, bitterlich weinen. So, Gott gebraucht Menschen, die bitterlich geweint haben. Und dann, die verstehen dann auch andere Leute. Und benutzt Gott benutzt dann diese Leute, um anderen Leuten zu helfen. David hätte nie, wenn er nicht das durchgemacht hätte, wo Gott ihm gesagt, du bist der Mann und des Todes schuldig und dieses ganze Chaos, er hätte nie Psalm 51 schreiben können. In diesem wunderbaren Psalm, ein Psalm, was vielen Menschen auf die Beine wieder geholfen hat. Er hätte es nie machen können. Und gerade unser Versagen, unser zu kurz kommen, unsere Fehler sind die Erfahrungswerte des geisterfüllten, geistlichen Menschen, des Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Unser Fehler, und Gott fängt gerade bei unseren Fehlern an. Immer wenn du Fehler begehst, arbeitet Gott jetzt an dir. Merkst du ganz klar, hier hat Gott wieder an mir gearbeitet. Hier hat er wieder was getan. Hier ist wieder was passiert durch die Gnade und die Liebe Gottes. Weißt du, Petrus, Johannes, Paulus, David, all diese Personen, weißt du, die wären nie das geworden, was sie geworden sind, wenn sie nicht durch die Tiefen gegangen wären. Zerbrochen. Vor Gott zerbrochen worden. Weißt du, du musst nicht beten, lieber Gott, zerbrich mich. Ich habe einmal dieses dumme Gebet gebetet, lieber Gott, zerbrich mich. Da kam ich so in die Mühle, Gottes, du, das ist Katastrophe, ich wünsche es niemand, wenn Gott einen zerbricht. Weißt du, das macht er automatisch, das passiert automatisch. Da musst du nicht beten und da muss nicht jemand bitten, zerbrich mich. Verstehst du, die brechen dir alles das Genick sonst und so weiter. Bitte auch nicht darum. Gott macht es, wenn du reif bist, kommt die Stunde des Zerbruchs. Dann arbeitet er an dir, lässt in deinem Leben was passieren, dass du Gnade lernst, dann lässt in deinem Leben was passieren, dass du Liebe lernst, dann lässt in deinem Leben was passieren, dass du Vergebung lernst, dann lässt er was passieren in deinem Leben, dass du andere stützt und unterstützt und hinter einem stehst. Weißt du, Gott erlaubt Dinge, dass du dich nicht verführen lässt. Nur, ich will sehen, was dort passiert mit meinem Jesus. Verstehst du? Lass mich rein. Du musst nicht überall deine Nase reinstecken. Verstehst du? Aber du lernst durch solche Fehler. Noch eine Sekunde noch. Weißt du, da in unserer Stadt, also damals in Heilbronn, da war eine Nachbarortschaft, war eine Sekte. Weißt du, du musst nicht zu jeder Sekte hinrennen. Da war eine Sekte, verstehst du, die haben Propheten gehabt. Und jetzt, zu mir kamen einige Leute aus dieser Sekte in meine Gemeinde. Und wollte ich feststellen, was sind das für Leute, was machen sie? Ich will nicht nur von Hören und Sagen gehen, ich will selber hingehen. Und dann gehe ich hin. Und ich sitze da hinten irgendwo, ich habe noch Zeugen mitgenommen, jemand, glücklicherweise habe ich noch Zeugen mitgenommen, ich war nicht allein bei dieser Sekte. Und dann fängt dann der Prophet zuerst zu schnaufen, zu zischen, wie eine Schlange, zu grunzen, wie Schwein und so brüllen wie ein Löwe, weißt du, die ganzen tierischen Laute. Und die Geschwister sind alle so und zittern, deine Mitglieder. Und ich sitze einfach und mein Bruder sitzt mit am Tisch. Oder wir sitzen ganz ruhig dort. Verstehst du, aber so eine Atmosphäre, verdichtete Atmosphäre wurde geschaffen. Und dann fängt er an zu weissagen. Und du, zeigst du einfach auf uns mit dem Finger. Und bei dir ist das, und bei dir ist das, und bei dir ist das. So, und ich bin nach Hause gegangen. Mein Bruder ist bleich und ich bin auch bleich. Ich denke, mit mir stimmt was nicht. Also wenn das wahr ist, hat Gott mir meine Sünden vergeben. Aber der hat alle Sünden aufgetischt. Also viele dieser Sünden, meine Sünden, die ich Gott einmal bekannt habe. Das wusste ich nicht, verstehst du? Und es waren Dinge, die waren nicht nur bla 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 bla. Verstehst du? Heute weissagen viele, das ist Weibsagen und nicht Weissagen. Das kannst du gar nicht als Weissagen bezeichnen. Weißt du, es waren konkrete Dinge in deinem Leben. Und bei mir war das nicht. Aber als junger Mann, hat er gesagt, bist du über einen deutschen Fluss geschwommen, hast dich angegeben und man musste dich wie mit einem Angelhaken rausholen aus dem Fisch. Also aus dem Wasser. Habe ich gesagt, war das, stimmt das? Bei mir, ich bin nicht über einen deutschen Fluss geschwommen. Ja, sagte er, ich habe eine Wette gemacht, ich bin über den Rhein geschwommen und ich kam in den Strudel und bin reingezogen worden. Und ich musste von der Wasserwacht gerettet werden. Und solche konkrete Dinge aus seinem Leben. Weißt du, und der Teufel versucht, dir die Sünden in Erinnerung zu bringen. Und bei mir war es auch so voll. Also viele Dinge, dann habe ich nicht mehr gewusst, sind dir jetzt deine Sünden vergeben oder sind sie nicht? Lass dich nicht nur aus Neugier irgendwo hinzubringen. Das war auch so. Petrus, verstehst du, Johannes lässt ihn rein. Verstehst du, hat er mich reingebracht. Oder ich bin selber hingegangen und meine Nase reingesteckt. Zeitlang, ein paar Tage, mehrere Tage zweifelte ich an meine Gotteskindschaft. Bin ich Kind Gottes oder bin ich kein Kind Gottes? Bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet? Sind mir meine Sünden vergeben oder nicht? Und dann habe ich einen Prozess gehabt. Ein Gerichtsvollzieher wollte was fänden, aber meine Frau hat dann Angst gehabt, hat bezahlt die paar Euro, D-Mark damals, was noch war und so weiter. Und als der Gerichtsvollzieher an der Tür ist, ich hätte Kirchensteuer zahlen müssen. Der Staat wollte Kirchensteuer von mir bekommen und deshalb nichts Schlimmes, aber ich habe keine Kirchensteuer gezahlt. Ich habe gesagt, ich war noch nie in meinem Lebtag in der Kirche Mitglied, zahle auch keine Kirchensteuer und so weiter, aber für meine Mitarbeiter hätte ich zahlen sollen. So, jetzt kommt der Gerichtsvollzieher und dann sage ich dann, Matudes zahlt die Rechnung nur einmal. Und das war aber die Antwort, die Erleuchtung, die ich bekommen habe, dass ich die Rechnung nur einmal zahle. Weißt du, als ich meine Sünden bekannte, ich habe meine Sünden aufgeschrieben und habe dem lieben Gott vorgelesen und in so einen Ofen da, so einen Badeofen da reingesteckt und verheizt. Und meine Sünden waren weg. So, aber diese Sünden, die in diesem Heft waren, die hatte mich wieder neu aufgetischt. Und der Teufel versucht, alte Sünden, vergebene Sünden, vergessene Sünden wieder neu aufzutischen und zu servieren. Und so macht er einen fertig. Und dann sogar so charismatische, pfingstliche, urpfingstliche Versammlungen. Verstehst du? Verrückte Versammlungen. Und den Leuten wird Sünde eingeredet und dann wieder ausgeredet. Aber Gott hat uns vergibt die Sünden. Verstehst du? Wenn Gott uns die Sünde vergibt, dann wird die Sünde nicht nur eingeredet, sondern die vergessen wir. Wir haben Gott gesagt und die kommt nie mehr wieder zu uns und darf auch nicht mehr zu uns kommen. Weil ich hätte wieder geglaubt und hätte Angst gekriegt um mein Heil und meine Heilsgewissheit, wenn es neue Sünden gewesen wären. Aber das waren alles alte Sünden von früher. Bei dem anderen auch. Und dann, als ich die Erkenntnis hatte, dann sagte du, ich habe keine Freude mehr an Gott gehabt nach dem Gottesdienst. Oder nach dieser Prophetenstunde. Vergiss es. Du brauchst Frieden mit Gott. Und mit Frieden mit Gott bekommst du, wenn du allein in der Kammer bist. Aber aus den Fehlern lernt man. Wenn ich die Fehler nicht gemacht hätte, könnte ich euch auch nichts erzählen und nichts berichten. Meine Zeugnisse sind meine Fehler. Und ich bin Gott dankbar für die Fehler und preise Gott. Ich sündige nicht, aber Fehler mache ich haufenweise. Und erfahre Gott, die Liebe Gottes und die Treue Gottes und die Barmherzigkeit Gottes. Und daraus lebe ich. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns die Sünden vergibst und heilst alle unsere Gebrechen, alle unsere Fehler, da wo wir angeknackt sind, da wo wir schwach sind, da wo wir unvermögend sind, wo wir den guten Willen haben, aber das Können fehlt uns. Vater, ich danke dir, dass du liebevoll bist und dass du dir den Heiligen Geist uns gibst. Und in der Kraft des Heiligen Geistes schaffen wir alles. Danke, Herr Jesus, dass du da bist und dass du uns heute segnest, auch auf dem Nachhauseweg. Du bist bei uns und bewahre uns vor Fehlern, Herr. Und hilf uns, dass wir nicht mutwillig etwas tun. Wir fallen auch so von selbst in diese Fallen hinein, die der Satan uns stellt. Aber wir lernen und wir werden klug daraus. Amen.